Hallo und herzlich willkommen beim Donnerschock-Podcast, dem Podcast für paradoxes Humor und Veränderung. Und heute habe ich nochmal eine sehr, sehr geile Folge für euch am Start, direkt hier live und in Farbe aus Thailand gesendet. Und zwar habe ich mich hier auf der Insel Koh Phangan mit dem lieben Jascha von Set & Setting getroffen. Und der Jascha hat sich seit 7 Jahren ungefähr mit nichts anderem als Psychedelics und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und daher steht natürlich das Thema der heutigen Folge schon absolut fest. Aber wir haben natürlich hier nicht nur über Drogen gesprochen, sondern auch ein bisschen über die Gesellschaft philosophiert, wo der Weg für uns alle hinführen könnte, auch hinsichtlich der Digitalisierung. Da wir beide Wirtschaftsinformatik studiert haben, können wir da vielleicht noch ein paar spannende Einblicke geben. Und ja, in diesem Sinne, ganz viel Spaß mit der Folge. Mach nochmal hier den Like-Button weg und tschüss.
Donnerschock. Das war sehr effektiv.
Und es ist auf jeden Fall nice. Also ich habe ja früher viel, ich habe 10 Jahre lang in irgendwelchen Unternehmen gearbeitet.
Ja.
Und hatte da immer den Büroalltag.
Ja.
Und dann habe ich dieses freiere Leben jetzt auch kennengelernt und habe dann so gemerkt, boah, es ist so geil, wenn du einfach sein kannst, wo du willst und so, bist nicht mehr gebunden, kannst hier in Thailand oder sonst wo sein. Schön viel Freiheit, aber Freiheit kommt halt auch immer mit einem Preis und zwar weniger Stabilität auch in verschiedenen Lebensbereichen und gerade, ich finde, im Arbeitsbereich macht es schon Spaß, auch eine kollegiale Stabilität irgendwie zu haben, jeden Tag mit den gleichen Leuten gemeinsam Mittagessen gehen, Abendessen und irgendwie Spaß zu haben im Büro, das ist schon auch wertvoll.
Aber kommt dir das nicht trotzdem hin? Oder es gibt ja verschiedene Möglichkeiten über regelmäßige Meetings oder virtuelles Office oder so, aber es ist nicht dasselbe Gefühl. Ne?
Es ist halt, ja, es ist halt nicht dasselbe. Also so wie jetzt gerade hier, ich mit Luca hier, wir haben gerade neue YouTube-Thumbnails besprochen. Wir hatten ein paar, wie soll ich das eigentlich so von der...
Ja, ich glaube, wenn man so ein
bisschen... Vom Abstand.
Kippt, ah, genau. Dann kommt das ganz gut. So. Aber ja, das passt schon.
So, okay, super. Neue YouTube-Thumbnails gemacht, dann ist halt geil. Ich schaue mir über die Schulter so, ah, komm, tu doch den Text noch ein bisschen nach links verschieben, den rechts, komm, wir verändern den Titel noch ein bisschen und so. Es ist irgendwie ein anderes, ja, es ist einfach ein verbundeneres Gefühl.
Ja.
Ja, das ist schon schön.
Bevor du mit der ganzen Set- und Setting-Sache angefangen hast, da warst du eher so im Unternehmen unterwegs und hast so Management-Aufgaben gemacht, richtig?
Produktmanagement.
Ich.
Genau, also ich habe Verschiedenes gemacht. Ausbildung gemacht, IT-Ausbildung, habe dann als Produktmanager gearbeitet, habe dann noch ein Studium gemacht im Bereich Wirtschaftsinformatik.
Auch das habe ich auch studiert.
Ach, auch Wirtschaftsinformatik.
Kann man uns eine Hand drauf geben. Wirtschaftsinformatik forever, ne? Danach wird man dann, ja...
Entweder
spirituell erleuchtet. Ja,
entweder das oder man wird Entwickler oder man wird irgendwie, keine Ahnung, Sachbearbeiter. Nee. Ja, hat mich eben schon immer interessiert, IT halt. Ne? Also ich war mein liebster Coping-Mechanismus in meiner Jugend, sage ich jetzt mal, um mich nicht meinen Gefühlen zu stellen, habe ich gerne viel Zeit am Computer verbracht.
Hast du gezockt oder auch schon
viel ein bisschen? Gezockt, eigentlich. Counter-Strike war so mein Steckenpferd.
Du meinst auch. Warst du Global?
CS 1.6.
Ah, okay.
Die gute alte Zeit noch damals. 2000 war das, 2002 und so. So in diese 2002 bis 2010.
Wie alt bist du denn eigentlich?
31.
Okay. Ja, ich bin 27. Ich habe CSGO gezockt.
Bei dir warst du dann schon CSGO, ja. CSource.
Nee. Weiß ich jetzt nicht. Also 1.6 wäre auf jeden Fall noch drin gewesen. Haben auch manche gezockt, aber... Ich wollte natürlich direkt den modernen Scheiß haben.
Ja, CSGO habe ich aber auch jetzt viel gespielt, habe auch 1000 Stunden inzwischen. Aber ich merke auch so ein bisschen meine Reactions lassen nach. Also früher, wenn ich 1.6 gespielt habe, CS, es ist so komplett voller Adrenalin durchgepumpt, so die Augen so auf dem Bildschirm, jede Millisekunde zählt. Und ich merke, das ist mir jetzt ein bisschen fast schon zu anstrengend. Oder ich bringe es auch einfach nicht mehr so gut. Ich glaube, meine Leistungsfähigkeit hat nachgelassen.
Man muss auch Zeit investieren, um dann wirklich gut zu werden. Ne?
Wobei ich jetzt gerade wieder ein Spiel angefangen habe tatsächlich. Also StarCraft 2,
kennst du
das?
Ja.
Okay. Das habe ich auch vor ein paar Jahren viel gespielt. Und jetzt vor ein paar Wochen habe ich wieder angefangen.
Wie geil.
Und ich zocke jetzt übelst viel. Jetzt am Wochenende habe ich auch das erste Mal in meinem Leben mal wieder so richtig viel gezockt. Ich glaube, so 5 Stunden am Stück habe ich so StarCraft gespielt. Und wie du sagst, es macht auch so viel Spaß, wenn man besser wird, wenn man daraus lernt. Und ich habe auch jetzt so ein bisschen ruhigeres Mindset, weil ich weiß noch damals, wenn ich immer verloren habe, dann war ich ganz schnell zu sagen, ja, toll, habe ich mich so aufgeregt. Ach, ja. Der, mit dieser Strategie, so ein bisschen auf die anderen, halt, ich konnte nicht komplette Verantwortung übernehmen so dafür. Und jetzt merke ich richtig, wenn ich verliere, dann löst es gar nicht so ein krasses Gefühl aus, sondern löst auch so aus, okay, was hätte ich besser machen können? Ja. Interessant, ich glaube, nächstes Mal sollte ich mehr so machen. Also ich kann irgendwie erwachsener auch mit Gewinnen und Verlieren umgehen. Das ist auch interessant zu beobachten.
Also mit 31 ist man dann auf jeden Fall so weit, dass man nicht mehr vorm PC sitzt und die ganze Zeit rumschreit, sondern auch einfach mal entspannt zocken kann.
Ja, tatsächlich. Also ich hab mich bestimmt auch mal aufgeregt jetzt in den letzten Tagen, als ich das ein bisschen mehr gespielt habe. Aber es war nie so dieser Hass oder so. Ja. Also dieses, diese von der Emotion so komplett weggeleitet. Ja, ich bin erwachsener geworden, das ist schon interessant, auch beim Zocken.
Das fällt mir auch jetzt beim Reisen immer wieder auf, zum Beispiel in Malaysia, da waren wir in einem Hostel, da waren die meisten so Anfang 20,
ja.
Da habe ich mich dann zum ersten Mal in meinem Leben schon irgendwie alt gefühlt,
ja.
Weil die sind so krass umtriebig, wollen alles erleben,
ja.
Bleiben höchstens 2 Tage an einem Ort und dann muss es direkt zur nächsten Sensation gehen und sowas. Und ich dachte mir so, boah, das kann nicht sein. Ich halte das nicht aus. Ich muss jetzt hier Zeit für mich nehmen.
Ich glaube, so gerade mit 27, so in diesem, also Mitte, Ende 20, fängt das langsam an, dass man auch Unterschiede zu anderen Erwachsenen sieht. Weil davor denkt man so, alle Erwachsenen sind gleich irgendwie. Aber also man denkt halt, also keine Ahnung, man sieht dann nicht so die Unterschiede. Man denkt, die Leute, die jünger sind, wie einer, das sind einfach Kinder und man selbst ist halt erwachsen. Aber irgendwann fängt es an, dass man auch innerhalb des Erwachsenseins unterschiedliche Stufen sieht. Ja. Und also ich merke Unterschiede. Und irgendwann fängt es halt an, dass ich zum Beispiel Unterschiede auch zu deinem Alter feststelle. Das merke ich jetzt schon. Also viele meiner Freunde sind auch 27 bis 30. Da merke ich dann auch schon wieder so ein bisschen Unterschiede, dass ich quasi mit 30 auch in so eine neue Lebensphase gegangen bin.
Wie zeichnet sich die aus?
So ein bisschen vatermäßiger fühle ich mich manchmal so ein bisschen. Also so ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, langfristiger denken, würde ich sagen. Also dass ich sehr viel langfristiger denke und vernünftiger.
ja. Also es kommt ja auch vielleicht ein bisschen durch deine Arbeit halt und womit du dich beschäftigst. Dass du dann halt auch ja automatisch so eine Art Lehrerrolle auch einnimmst und Leuten was beibringen kannst damit.
Ja, das kann schon sein, ja. Aber ich habe immer so ein bisschen die Dad-Energy immer mehr. Also zumindest merke ich, dass andere das bei mir wahrnehmen. Und auf der einen Seite finde ich das gut. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, ey, ich bin aber auch noch ein richtig wilder Clown auch in meinem Kopf auch oft.
Ja.
Also ich glaube, den möchte ich auch nicht verlieren. So ein bisschen den jungen Anteil in mir zu haben, dass man halt auch, zum Beispiel ist mir das demnächst aufgefallen, da sind wir hier mit dem Roller gefahren.
Das ist das Geilste hier, ne? Mit dem Roller.
Genau.
Über die Insel zu heizen.
Dann bin ich mit so ein paar Boys halt gefahren, die sind also 22 so. Dann habe ich so gemerkt, also wenn ich jetzt alleine fahren würde, würde ich jetzt also 50, 60 fahren. Dann habe ich so gesagt, ey, die rasen vollkommen, ich rase jetzt einfach auch. Dann bin ich auch mit 80, 90 gefahren und dachte mir so, das mache ich jetzt einfach. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwann auch aufhört, dass man sich irgendwann so denkt, weil ich glaube, umso älter du bist, umso wertvoller siehst du das Leben.
Das stimmt.
Umso weniger Risiken gehst du ein. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es auch nachlässt. Aber so ab und zu mal so ein bisschen Risiken eingehen, finde ich schon wichtig.
Ja, das macht ja auch das Leben aus. Ne? Wenn immer alles nur entspannt und easy ist, dann ist ja langweilig. Wie irgend so ein Romantik-Kitsch-Film will man sich ja auch nicht unbedingt angucken abends vom Fernseher, sondern lieber ein bisschen Action. Ja.
Aber ich habe also ich kann dir einen Romantik-Film empfehlen,
okay,
der dir vielleicht auch als ITler gefällt, und zwar Her heißt der.
Her.
H-E-R. Also
ja, Englisch.
Ihr. Das ist echt, da geht es um Liebe und künstliche Intelligenz und so. Und das ist so eine Liebesgeschichte, aber die ist so geil durchdacht und so nah auch an dem, was möglich ist. Also das spielt so ein bisschen 100 Jahre in der Zukunft,
ja,
da wo künstliche Intelligenzen wirklich ein Bewusstsein bekommen und dann verlieben sich eben Menschen in die.
Ja. Hast du da diesen Fall bei Google mitbekommen?
Nee.
Da gab es nämlich letztens einen Artikel drüber, ich habe den jetzt nicht genau nachrecherchiert, aber da gab es wohl einen Entwickler, der sich in eine künstliche Intelligenz oder in irgendein Projekt von Google halt verliebt hat oder zumindest Emotionen dafür entwickelt
Emotionen,
hat.
Emotionen, also, das habe ich mitbekommen.
Genau. Und dass sie das halt abschalten wollten und dann hat die KI gesagt, sie möchte das nicht und beruft sich auf irgendwelche bestimmten Artikel oder Gesetze, die eigentlich ja für Menschen gelten, und dann ist natürlich so die Frage, wo macht man jetzt quasi den Cut und sagt so, nein, dein Bewusstsein ist jetzt nicht so viel wert wie das von einem Menschen. Aber das ist auch die andere Frage dann philosophisch, ob das halt nur quasi gelernt hat, das wiederzugeben, was auch ein Mensch sagen würde, und deswegen dann darauf hinweist,
Ja, aber ich denke mir so, das haben wir ja auch.
Also
wir
ja
haben
genau, Menschen lernen auch so.
Wir lernen ja auch von Menschen.
Ja.
Und wir sind ja auch nur Konditionierung. Also unser Bewusstsein oder unsere Persönlichkeit ist auch nichts Magisches, sondern die entsteht einfach aus unserer Sozialisierung und natürlich auch aus genetischen Prädispositionen. Aber trotzdem, es ist, also Menschen mögen das vielleicht nicht, aber wir sind ja auch nur eine Maschine auf einem gewissen Level. Eine sehr komplexe und unverständliche Maschine und unser Gehirn ist das Komplexeste, was wir überhaupt kennen. Wir werden es wahrscheinlich lange nicht wirklich verstehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis sowas zur Realität wird oder sowas, dass sowas normal wird, dass man Beziehungen mit Nichtmenschen pflegt, so komplexe Beziehungen.
Und wie findest du das?
Ja. Also ich würde es gerne mal probieren.
Ich find's eine Beziehung mit einer Maschine.
Ja, genau. Also wenn du zum Beispiel
sexuell jetzt.
Nee, sexuell. Aber stell dir mal vor, dass du wie so ein Butler oder sowas zu Hause hast, der eben eine Maschine ist. Und dann willst du mit dem ja auch eine Beziehung. Du willst ja nicht, also ich habe zum Beispiel eine Alexa zu Hause und die ist noch so zu dumm, sage ich einfach mal. Und die ist so doof, dass man manchmal einfach nur sagt, Alexa, halt deine Fresse, jetzt komm mal, du verstehst.
Schalt dich ab.
Die versteht mich einfach nicht. So. Ja. Die ist halt zu hart, noch zu simpel, dass man wirklich Empathie für sie aufbauen könnte. Ich kann mir aber vorstellen, dass umso komplexer diese Maschinen werden, umso mehr baut man auch Beziehungen auf.
Ja, wahrscheinlich schon. Ja, ich finde, das ist so eine zweiseitige Schneide, wie eigentlich alles im Leben, dass man halt, die einen haben dann Angst vor Dystopien und dass halt diese Technologie enorm ausgenutzt wird. Aber auf der anderen Seite wäre es ja theoretisch auch für die Menschen halt eine Riesenchance, sich zu befreien.
Ja.
Und zu der Persönlichkeit, was du eben meintest, dass wir ja genauso lernen wie halt auch so eine Maschine oder dass wir es noch nicht so ganz verstanden haben, würdest du auch sagen, dass man durch Psychedelika diese Struktur, die man sich aufgebaut hat, innerlich dann abgeben kann und ein bisschen näher dem kommt, was man quasi in sich hat. Oder wie siehst du das?
Ja, würde ich schon sagen. Also gibt es ja so diese klassische Aussage, dass Psychedelika für die Psychologie,
ja,
eines Tages den gleichen Stellenwert haben werden wie das Mikroskop in der Biologie und das Teleskop in der Astronomie.
Ja.
Das heißt, wie so eine Art Mikroskop für die Psyche, dass wir halt reinschauen können, von innen reinschauen können, weil unsere Psyche ist ja schon ein sehr abgeriegeltes System, ein sehr komplexes System, das nicht Zugriff auf alles gewährt. Also du kannst ja nicht jede deiner vergangenen Erfahrungen einfach so dir anschauen. Du kannst nie die volle Wahrheit über dich erfahren, sondern nur so viel, wie dein Unterbewusstsein auch zulässt, wie viel es dir erlaubt, sozusagen zu sehen. Ich meine, alle unsere Probleme, die allermeisten unserer Probleme, stammen von dem Problem, das wir mit uns selbst haben.
Ja.
Von einer noch nicht, dass wir noch nicht die volle Wahrheit über uns selbst erfahren haben. Und da können Psychedelika sehr helfen, weil sie diese Abwehrstrategien, die wir in unserem Leben entwickelt haben, herabsenken können. Es wirkt manchmal wie eine Art Wahrheitsserum.
Ja.
So, wir können uns gar nicht mehr selbst belügen. Wir müssen der Wahrheit ins Auge blicken. Das, was wir im Alltag vielleicht nicht wollen, weil es auch als gefährlich eingestuft wird, wenn wir die volle Wahrheit über uns wissen, müssten wir viel mehr Schmerz und Leid in uns ertragen und sehen. Deswegen, ich glaube schon, das war auch bei meiner ersten LSD-Erfahrung war es eigentlich genau so eine Erfahrung, dass ich verstanden habe, wie ich funktioniere, dass ich auf einmal kapiert habe, wieso denke ich überhaupt so? Wo kommt das her? Was ist so, das ist die Wurzel meiner Gedanken.
Wie wurde dir das vermittelt?
Also ich erinnere mich sehr gut an ein Bild, dass ich so neuronale Verknüpfungen gesehen habe. Also ich habe meine Augen geschlossen und habe sozusagen visuelle Visionen gesehen. Man nennt sie auch Closed-Eyed Visuals bei Psychedelika. Also dass ich so innere Halluzinationen, ist jetzt vielleicht für die meisten verständlicher. Und da war es dann wie so, als dass ich einen Gedanken verfolgen konnte, wie er durch diese neuronalen Bahnen durchgegangen ist. Wie so ein Entscheidungsbaum auch. Oh, jetzt bin ich hier, jetzt gehe ich hier entlang. Nee, ich entscheide mich jetzt hierfür.
Ja.
Wieso ist das so? Jetzt gehe ich zum... Also wie so eine... So diese Verknüpfungen, wie ich denke. So, das habe ich dann so visuell sehen können. Es war natürlich nur ein visuelles Bild, aber oft, ganz, ganz oft, sind psychedelische Erfahrungen wie so eine Art Metaphern oder Abstraktionen unseres Denkens. Dass sie, also das ist so abstrakt, was in uns passiert, dass es sozusagen ein bisschen vereinfacht wird. Es bleibt immer noch abstrakt, aber daraus können wir dann lesen, wie wir eigentlich funktionieren. Also eine Vereinfachung unseres ultrakomplexen Denkapparats. Ja.
Hast du dann, war das für dich eher so, dass du quasi diese Szenerie beobachtet hast von außen und das bewerten konntest, oder warst du quasi ein Teil davon und es ist einfach so vor sich hergeflossen und hinterher hast du dann nachgedacht und hast gedacht, okay, das war wahrscheinlich dann meine Persönlichkeit, was mir da gerade jetzt irgendwie gezeigt wurde.
Ja, das ist auch ein weiterer spannender Effekt, dass man sich ja von sich selbst abkoppelt. Also dass jetzt im Alltag haben wir Gedanken, Gefühle, Emotionen und wenn wir ein bisschen meditieren und so merken wir, die tauchen einfach auf. Und die tauchen irgendwie in so einem Art Raum auf. Also so könnte man sich das zumindest als vorstellen. Ne? Mhm. Und bei Psychedelika wirst du dann dieser Raum, so du bist komplett desidentifiziert mit dem Inhalt dieses Raumes, sondern du wirst der Raum selbst und kannst dadurch ja ganz neue Perspektiven einnehmen und wirst nicht mehr so weggeschwemmt von dem, was in dir passiert. Ich meine, das ist auch das, was wir bei Meditation ja auch probieren. Und das halte ich auch für einen ganz wichtigen, für eine ganz wichtige Wirkung von Psychedelika, wenn wir unser Leben damit verändern, verbessern möchten, dass wir das erste Mal eine neue Perspektive auf das einnehmen können, was bereits ist. Ja. Denn, wie gesagt, wir sind selbstverantwortlich für die meisten unserer Probleme. Wir brauchen einfach nur eine andere Perspektive daraus, um dann auch wirklich was ändern zu können.
Ja, und dann geht es natürlich noch um die Integration in den normalen Alltag, dass man dann halt versucht, das, was man da gezeigt bekommt, halt auch zu nutzen und nicht halt einfach so als Party-Gag dann abzutun und sagen, ja, es war voll lustig, alles hat sich bewegt. Sondern,
ja, das ist auch okay, ne?
Also ja, klar, kann man auch mal machen.
Alles ist cool bei Psychedelika und ich denke, es ist immer so eine Intention. Wenn du Psychedelika mit der Intention nehmen möchtest, ich möchte mein Leben damit verbessern, dann solltest du wahrscheinlich andere Sets und andere Settings wählen, also es an anderen Orten machen und auch eine andere Geisteshaltung gegenüber dem Psychedelika haben. Wenn du sagst, ich möchte mal, dass sich alles bewegt, dann wird sich halt alles bewegen so und du wirst halt weniger tiefere Einsichten haben, weil du dich selbst nicht bereit machst, auch tiefer zu schauen. Weil, das kann ich jetzt schon mal sagen, also aus meiner Erfahrung, Psychedelika verändern dich, indem sie dir Dinge zeigen, die dir im Alltag zu schmerzhaft vorkommen, angeschaut zu werden. Ja. Also leider funktioniert Änderung auch, aber weniger durch irgendwelche ganz krassen Glücksgefühle. Ja. So diesen Teil davon, die sind oft auch die Folge des Schmerzes, aber es hat viel damit zu tun, unsere Schatten anzuschauen.
Schattenarbeit, ja. Ja, deswegen feiere ich auch eure Arbeit so krass, weil da gehört ja auch viel Mut dazu, sage ich mal. Vielleicht mittlerweile hat sich ein bisschen aufgelockert, aber vor ein paar Jahren in Deutschland in der Öffentlichkeit über Psychedelikas zu sprechen, war ja sicher auch ganz interessant, ne?
Ja, vor allem, wenn du halt nicht so ein sowieso so krass in dieser Szene drin bist, ne? Also da gab es ja schon so ein paar andere, die darüber gesprochen haben. Ich denke da an den Markus Berger zum Beispiel, aber der hatte auch einen psychedelischen Verlag und so.
Okay.
Aber es ist schon ein Risiko, wenn du quasi nicht weiß, ob du deinen Lebensunterhalt damit auch verdienen kannst, zum Beispiel, dann auch voll all in zu gehen. Aber ja, danke schön.
Ja, gerne. Ja, aber das ist ja dann auch wieder das Geile. Weil, also ich habe das ja auch bei mir irgendwann mal entscheiden können zwischen 9-to-5-Job oder halt versuchen, selbstständig zu machen oder vielleicht ein bisschen Teilarbeit zu gehen und dann aber was aufzubauen halt. Ja. Und das ist ja eigentlich für Menschen wie uns auf jeden Fall genau das Richtige, weil auch wenn man dann halt was zurückbekommt, dann ist die Belohnung ja viel wertvoller als halt einfach, egal was du arbeitest, egal wie gut du bist, am Ende des Monats kriegst du dein Gehalt und dann kannst du wieder nach Hause gehen. Und
ja, das ist das, was eigentlich jeder Mensch möchte. Ne? Jeder Mensch möchte seinem Herzen folgen, das machen, was einen wirklich begeistert und dafür bezahlt werden. So, das ist so der Dream eigentlich.
Den Aber ist das wirklich bei allen Menschen so? Das frage ich mich manchmal schon. Gerade hier in Asien finde ich das ja noch mehr, die Leute noch viel schneller, viel zufriedener sind damit einfach so halt zu sein.
Ja, stimmt. Ich glaube, es hat halt in unserer westlichen Welt damit zu tun, dass wir die Möglichkeiten kennen, dass wir mehr überhaupt die Möglichkeit hätten, irgendwas anderes zu machen. Und hier ist es wie so, du hast halt einfach die Möglichkeit nicht und es ist auch vollkommen okay. So deine Eltern hatten das auch nicht. Aber unsere Eltern pushen uns ja sehr dazu, dass wir studieren gehen, dass wir was aus uns machen.
Das schon, so. Aber auch dazu, selbstständig zu sein?
War das das ist eher weniger. Ja, gut, Selbstständigkeit ist dann nochmal so ein anderes Level. Ja, okay. Und das ist auch nicht für jeden, habe ich gemerkt. Also Selbstständigkeit ist sehr, es gibt ja immer die Waage zwischen Freiheit und Stabilität / Sicherheit. Und Selbstständigkeit bedeutet, du kannst freier werden dadurch. Aber du musst auch einiges an Sicherheit aufgeben. Du gehst viel mehr Risiken ein. Deswegen, ich verstehe auch total, dass das nicht jeder möchte. Und das ist auch, glaube ich, wichtig so.
Ja, oder man kann ja auch angestellt sein, vielleicht bei Set und Setting. Oder auch bei meinem Arbeitgeber. Da ja, also man kann sich auch so halt Möglichkeiten erschaffen, halt, dass man viel reisen kann, wenn man offen dafür ist und das vielleicht auch immer kommuniziert, wonach man eigentlich sucht, weil nur dann kommt ja auch irgendwann eine Antwort zu uns, ja.
Das ja, ich finde, die Arbeitswelt ändert sich ja auch, also voll. Transformiert sich. Also ich war in Softwareunternehmen, in denen ich früher war, da war es ja damals schon richtig cool, da waren Leute auch schon neidisch, dass wir irgendwie einen Kickerraum hatten, dass wir Gleitzeit hatten, dass wir eigentlich ein sehr entspanntes Leben, also so, gerade in der Softwareentwicklung, Produktmanagement, muss man schon sagen, ist ja schon chillig so. Weil Software ist halt super profitabel in den meisten Fällen und dadurch ist so viel Cash da, ja. Dass es irgendwie entspannter ist.
Aber was ist dann eigentlich bei dir persönlich passiert, dass du das quasi hinter dir gelassen hast und dann dich auf einmal für diesen doch ganz anderen Weg entschieden hast?
Also ich glaube, ich habe es gar nicht hinter mir gelassen, weil was ich damals wirklich gemocht habe, war Produkte zu kreieren und mit Software zu arbeiten, Websites, irgendwie was online machen, so irgendwie mit dem Computer
was
irgendwie
zusammenbauen.
Machen. Genau. Und dann habe ich durch diese psychedelischen Reisen noch was anderes entdeckt, was mir sehr viel Spaß macht. Und zwar die Psyche, die Psychologie, Persönlichkeitsweiterentwicklung, Lebensverbesserung, auch Freude und Erfüllung am Leben zu finden. Das hat davor hatte ich das nicht so für mich erkannt, dass mir das eigentlich auch fehlt, dass da noch mehr möglich ist.
Ja.
Und diese beiden Welten habe ich dann mit Set und Setting auch versucht zu vereinen. Also Psychedelika zu verwenden als Werkzeug, als Abkürzung, um sein Leben zu verbessern. Es ist möglich, es geht.
Ja.
Und das eben mit meinem Interesse für Informatik und für Videos und so alles dann irgendwie nach draußen bringen.
Ja. Das ist bei mir genau gleich. Also im Studium halt, was mir am meisten Spaß gemacht hat, wenn es darum ging, irgendwie Apps zu entwickeln oder irgendwelche wirklichen Probleme halt zu lösen in kleinen Teams irgendwie mit jungen Leuten am besten, die alle an einem Strang sind und motiviert sind und halt diese Art und Weise, wie man halt arbeitet, das kann man ja dann auf alles Mögliche übertragen. Also ich glaube auch, wenn man jetzt auf der Suche nach eher Spiritualität oder solchen Dingen ist, ist es schon sinnvoll, halt auch in der normalen Realität, in der man halt lebt, irgendwie eine Basis zu haben.
Auf jeden Fall. Da bin ich auch voll der Fan von. Also wirklich, dass es geerdet, grounded irgendwie so ist. Ich bin ein super rationaler Mensch.
Ja.
Also ich bin auch so materialistisch eingestellt, wie so ein materialistischeres Weltbild. Und trotzdem ist es mit Psychedelika zu vereinen. Trotzdem macht es manchmal Sinn, auch das große Ganze zu erkennen, sich selbst als Teil des großen Ganzen zu sehen und weniger Trennung zwischen sich und der Außenwelt zu sehen.
Ja.
Und was ich gerade noch, was du gesagt hast mit den Firmen, das habe ich halt bei mir auch gemerkt. Mein letzter Arbeitgeber war so ein Großkonzern mit 5000 Leuten in Hamburg. Und das ist halt, das ist einfach, ich habe mich nicht so gefühlt, als ob ich wirklich einen Impact habe auf die Welt. Weißt du, es war ein Online-Shop, also zweitgrößter Online-Händler Deutschlands, also schon ein großer Online-Shop. Und da gab es dann halt die Frage, machen wir den Button jetzt grün oder rot? Tun wir da ein bisschen, was schreiben wir hin am besten? Wird es halt AB getestet?
Boah.
Alles nur, damit nachher halt ein bisschen 1% mehr verkauft wird. Und ich denke mir einfach so, es ist schon geil, weil ich liebe Optimierung. Ich liebe es, wenn etwas wächst und so Wachstum und etwas bauen.
Aber auch das 80-20-Prinzip wahrscheinlich und das, was rauskommt halt vor allem.
Ja, und ja, es ist auch so was Kleines. Also ich mag es einfach, größere Dinge irgendwie so zu bewegen. Und bei diesem Großkonzern habe ich mich nicht so gefühlt. Aber es war trotzdem nice, weil die Menschen waren cool.
Ja.
Die Work-Life-Balance war gut und so. Und tatsächlich, man muss ja auch sagen, als Angestellter, man hat auch in vielerlei Hinsicht ein entspannteres Leben. Man hat nicht so viel Verantwortung. Das merke ich jetzt schon, so Verantwortung ist auch so eine Bitch. So. Das ist echt, das kann, also ich habe damit schon zu kämpfen mit Verantwortung. Das ist gar nicht so einfach.
Mhm. Ja, das ist interessant. Bei mir geht es noch mit Verantwortung. Meistens arbeite ich auch halt alleine oder mit sehr kleinen Teams. Aber vielleicht, du hast mir ja noch 4 Jahre voraus, wird das dann demnächst auch auf mich zukommen. Aber es ist irgendwie ganz interessant, weil wir einen sehr ähnlichen Lebensweg haben, weil gleiches Studium und ich habe auch dann halt in der Versicherung gearbeitet, eine Zeit lang als Softwareentwickler. Und da war ich genau mit denselben Problemen konfrontiert, dass ich jeden Tag dachte, ja okay, geht, aber wenn ich jetzt hier im Büro bin, einfach mal den Computer nicht anmache und nichts mache, das würde auch keiner bemerken.
Es passt schon so, das ist nicht schlecht. Und ich kann mir auch, also was ich bei vielen auch wahrnehme, dass sie dann irgendwann doch da auch wieder zurückgehen. Das verstehe ich auch. Also dass man irgendwann sagt, mit 30, 40, dass man sagt, hey, ich habe jetzt Familie und ich brauche jetzt Stabilität und ich arbeite jetzt wieder in einem größeren Unternehmen, bin Teil davon und das ist auch vollkommen geil so. Wer weiß, vielleicht wird es irgendwann bei mir auch so sein, ich weiß es nicht.
Ich glaube eh, wenn man, also ich glaube, der nächste Riesenschritt, der dann irgendwann mal kommt, ist ja vielleicht auch ein Kind zu bekommen. Mhm. Und ich glaube, dann ändert ist alles, was man gelernt hat, wahrscheinlich eh wieder hinfällig. Und dann
da bin ich sehr gespannt. Also ich glaube, das ist so eine Lebenserfahrung, die kann man, die muss man gemacht haben, um sie zu verstehen. Ja. Also ein Kind zu kriegen. Weil ich glaube, da werden so viele Hormone auch ausgeschüttet, die du gar nicht ausschütten kannst, wenn du kein Kind hast. Das ist so. Ja. Es ist ja eine Grundfunktionalität, dass unsere Spezies weiter besteht. Und deswegen, ich bin sehr gespannt auf die Erfahrung.
Schon wichtig, schon wichtig. Ja, hoffen wir mal, dass dann noch mehr von deinem Schlag, sage ich mal, der Welt etwas Gutes tun. Das würde ich auf jeden Fall sehr feiern.
Ja, danke dir. Und bei welcher Versicherung warst du da? Also was
war bei der Gotha-Versicherung, also Krankenversicherung.
Einfach nur, also hast du dir dabei auch wirklich was gedacht, dass du da arbeitest? Oder war es einfach nur so, ja, da habe ich einen Job?
Ja, das war so studentenmäßig und also Werkstudent, ich glaube 20 Stunden oder so. Und am Anfang, oder wir hatten halt in der Uni ein Projekt mit denen und da haben wir halt irgendeine Monte Carlo Simulation. Das ist halt, kennst du ja, ja, um bestimmte Dinge halt zu testen oder zu optimieren, Entscheidungen so von wirtschaftlicher Art und Weise natürlich. Und ja, das war natürlich geil und dann habe ich halt einen guten Vibe mit denen entwickelt und dann haben die gesagt, ja, wir haben ja vielleicht noch was frei in dem und dem Abteil und ich dachte so, ja, ich will einfach mal die Erfahrung machen.
Mindestens. Ja, finde ich auch voll wichtig. Also ich würde zum Beispiel meinem Kind empfehlen oder anderen empfehlen, also es klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, aber erstmal eine Ausbildung zu machen oder ein Studium einfach mal zu machen, ich finde das schon gut, weil das macht dich erwachsen, das macht dich reif. Vielleicht bist du es davor schon super, voll, dann brauchst du es vielleicht nicht so. Aber mir hat es mega geholfen, das zu machen. Ja. Und auch im normalen Angestelltenverhältnis zu arbeiten. Das hat mir übelst viele Skills beigebracht, die ich jetzt gut verwenden kann, um unsere Mission auch rauszubringen.
Genau, ja, das hat man ja eh voll oft. Also bei mir war es auch im Studium so, dass ich halt mich oft gefragt habe, ja, sollst du es überhaupt zu Ende machen? Was bringt mir das? Ich sehe mich da langfristig eh nicht.
Ja.
Aber oft erkennt man ja erst hinterher, okay, das, was ich da und da gemacht habe, kann ich jetzt in einem ganz anderen Bereich irgendwie auf eine Art und Weise verwenden, die ich halt jetzt vorher gar nicht unbedingt erkannt hätte.
Total, total, ja.
Ich wollte noch irgendeine Sache zu Psychedelikas gerade sagen. Mhm. Es ist aber auch echt warm hier, ne?
Ja, man, so, ich schwitze schon komplett. Ich bin schon komplett nass, aber...
Genau. Ich auch, aber das erkennt man natürlich jetzt hier wieder von zu Hause aus nicht. Das sind Probleme, die ihr in Deutschland nicht habt, aktuell, würde ich sagen.
Ja, die Klimaanlage ist halt kaputt, ne? Also wir haben eine Klimaanlage, aber die ist mal wieder kaputt.
Das Leben auf Kopangan ist einfach hart.
Es ist schon nice. Also ich liebe es, hier in Thailand auch zu sein, über den Winter. Ich freue mich aber auch schon mega, nach Deutschland zurückzukommen. Ja. Also bei mir ist es immer so, wenn ich in Deutschland bin, freue ich mich voll auf Koh Phangan. Und wenn ich hier bin, in Thailand, freue ich mich voll auf Deutschland. Weil, und aber nicht mit nicht so eine Freude im Sinne von, ich finde es hier scheiße, deswegen freue ich mich auf die Zukunft, sondern ich finde es hier mega nice. Mhm. Und ich glaube, in der Zukunft wird es auch mega nice. Es ist überall nice.
Ja.
Und in Deutschland liebe ich auch, ich liebe die deutsche Natur, diese Wälder, die Supermärkte sind richtig geil.
Oh ja.
Und einfach natürlich, dass alle deine Sprache sprechen. Man fühlt sich sehr zu Hause, weil du bist kulturell Teil davon. Das finde ich auch ein wichtiges Gefühl, das möchte ich eigentlich auch nicht missen in meinem Leben.
Ja.
Ich könnte mir nicht vorstellen, dauerhaft im Ausland zu leben irgendwie.
Ja, das ist auch irgendwie interessant, dass man halt auch beim Reisen dann erst bemerkt, dass Deutschland ja auch doch schon ziemlich viele guten Seiten hat irgendwie, ne?
Total, ja.
Ich weiß nicht, warst du die letzten Jahre im Winter auch dann hier, oder?
Ja, okay. Ich war jetzt im Winter in Deutschland, war ich jetzt seit Jahren nicht. Wobei ich dieses letztes Jahr bis Dezember da war. Also ich war jetzt letztes Jahr zwischen September und Dezember in Deutschland. Und
hast du die harte Zeit noch ein bisschen mitgemacht?
Genau, also ich war da bei meiner Familie in der Nähe, weil ich bei meiner Familie einfach mal wieder sein wollte, so irgendwie verfügbar sein wollte. Und hab's dann mitbekommen, so diesen Umschwung, ne? So September ist noch cool, Oktober ist noch so herbstig und alles Gold und so, alles schön und es macht Spaß. Aber ab November war es dann wirklich so, das ist nicht mehr so geil. Also es ist einfach kalt und wenn ich mir jetzt vorstelle, das bleibt ja jetzt bis März oder so noch so wirklich so kalt. Und ja, also ich bin da sehr dankbar, dass ich diese Freiheit habe, da gehen zu können. Und nicht nur die externe Freiheit, weil ich glaube, für viele ist es eher die interne Freiheit, dass man wirklich auch sich selbst dazu bringen kann, wirklich im Winter auch mal woanders hingehen. Und es ist ja auch klar, wenn man auch irgendwo hingeht, wo man niemanden kennt, ist auch nicht so schön. Also ich bin froh, dass ich die Möglichkeit habe, wohin zu gehen, wo ich auch Leute kenne und Freunde habe und ein Umfeld habe, weil das Umfeld ist ja letztendlich alles entscheidend. Also ich bin auch gerne in Deutschland, wenn ich da ein gutes Umfeld habe. Man fühlt sich da wohl, wo man halt seine Freunde und Familie und so hat.
Ja, vor allem, wenn man halt wirklich auch arbeiten will und langfristig vielleicht an einem Ort ist. Aber generell liebe ich das auch, ganz alleine zu reisen, weil dann
das ist auch geil.
Lernt man sich selbst halt nochmal anders kennen. Ne?
Das stimmt. Also alleine reisen ist für mich auch super wichtig. Das mache ich immer ab und zu mal, um diese autonom weiterhin fühlen zu können. Ja. Dass man, finde ich auch wertvoll, alleine zu reisen.
Ja, ich finde es auch immer, wenn man halt in Gruppen unterwegs ist, dann muss man auf jeden Fall darauf achten, dass man halt seine Zeit für sich selbst nimmt, weil sonst verliert man halt auch ein bisschen sich selbst aus dem Blick, weil, keine Ahnung, man spiegelt sich dann ja die ganze Zeit irgendwie gegenseitig und rutscht vielleicht so auch dann mehr in irgendeine Rolle rein, die einem halt so von außen irgendwie aufgedrückt wurde. Und ja. Aber die Tricks sind natürlich dann Psychedelika und bei dir ja auch Meditation. Machst du auch, oder welche Tools benutzt du eigentlich selber die ganze Zeit für dich, um dich weiterzuentwickeln?
Ich würde sagen, Meditation, Breathwork und Psychedelika sind so meine drei Go-To. Ich habe nochmal so ein bisschen Yoga und so gemacht, aber es ist, irgendwie bleibe ich nicht dran.
Okay.
Heute Morgen zum Beispiel habe ich Breathwork gemacht. Also ich mache es auch ganz nach Gefühl. Wenn ich morgens aufstehe und ich merke, boah, ich bin wirklich im Frieden, alles ist cool, ich freue mich auf den Tag, dann meditiere ich. Und so 20 Minuten. Und wenn ich aber merke, ich wache schon so ein bisschen gestresst auf, dann mache ich Breathwork. Habe ich heute Morgen gemacht. Das war richtig gut. Ja, ich bin aufgewacht und dachte mir so, okay, ich bin jetzt gestresst. Weil ich halt heute Sachen zu tun habe irgendwie. Und dann habe ich so gedacht, okay, der Stress ist ja aber auch gut. Also der Stress treibt einen ja auch an. Ja. Ich könnte sogar jetzt den Stress als Lebensenergie, als Lebensantrieb interpretieren und ihn dann positiv sehen. Also okay. Aber dann habe ich so gemerkt, ich glaube, das mache ich einfach ein bisschen zu oft. Also ich tue ein bisschen zu oft meinen Stress so positivieren. Und dann habe ich eine Breathwork-Session gemacht, 20 Minuten. Und danach habe ich mich so entspannt gefühlt, so geil, so wirklich so, ich war so komplett runtergefahren, so komplett im Flow, habe noch ein bisschen was gelesen und so. Dann habe ich so richtig gemerkt, nee, ich glaube, dieser Zustand ist eigentlich den ich eher haben möchte.
Ja.
Also das ist so manchmal so, merke ich, wie ich mich selbst verarsche. Ja, wenn man gestresst ist, kann man besser arbeiten und mehr arbeiten und so. Es ist gar nicht so. Wenn man entspannt ist, kann man mehr arbeiten.
Ja, auch gerade finde ich auch, wenn man so kreativ unterwegs ist, halt in dieser Entspannung oder in der Ruhe, die man dann zwischendurch mal hat, wo man gar nicht an die Arbeit denkt, dann kommen einem irgendwie die geilen Ideen. So.
Ja, auch jetzt in diesem Gespräch zum Beispiel. Ich bin entspannt und irgendwie macht es mir auch mehr Spaß und es float dann auch mehr. Ich wüsste, wenn ich jetzt gestresst wäre, dann wäre mein Blick ein bisschen starrer und ich würde ein bisschen mehr überlegen, was kann ich jetzt sagen oder so. Und ja, dafür finde ich Breathwork halt richtig geil. Ist halt sehr alltagstauglich. Einfach einmal morgens machen, wenn man gestresst ist. Ich möchte jetzt auch für YouTube eine Breathwork-Session aufnehmen, die genau dafür gedacht ist.
Perfekt.
Weil ich finde es so wertvoll. Also, dass man, Meditation und Breathwork, das sind so meine komplementären Psychotechnologien, würde ich jetzt mal nennen. Und dann aber auch Psychedelika mache ich so, ich würde sagen, so alle 2 Monate mache ich mal eine gute psychedelische Reise. Manchmal auch ein bisschen noch eher hedonistischer, ein bisschen öfters oder so, wenn man in die Natur geht oder so. Aber ja, das sind so meine 3 Go-To-Werkzeuge.
Ja, mega. Irgendwie Breathwork habe ich jetzt persönlich noch nie ausprobiert.
Mach hier, Samstag.
Am Samstag?
Samstag hier im Shakti Yoga Center. Komm früh mindestens eine halbe Stunde vorher, weil die Plätze sind heiß begehrt.
Okay.
Und es geht so 2 Stunden, so in der Gruppe. Es ist richtig, krass.
Mach. Okay.
Wenn du es noch schaffst, einen Samstag, mach es auf jeden Fall.
Ja, am Wochenende bin ich auf jeden Fall noch hier. Dann,
Ich empfehle es dir.
Ja, mega. Und wie kann man sich das denn ungefähr vorstellen? Also klar, jeder hat schon mal irgendwie gesehen, was da halt passiert. Kann man ja auch bei euch nachgucken. Aber vielleicht nochmal so in deinen Worten, wenn du jetzt gerade halt das regelmäßig machst oder morgens machst, wie tief geht das dann? Sind das dann eher Emotionen oder kreierst du da auch so eine Art Visuals?
Also ich glaube, es gibt verschiedene Arten von Breathwork natürlich, verschiedene Intensitäten. Ich glaube, die bekannteste Breathwork ist diese Wim Hof Atemtechnik.
Ja.
Kennen wahrscheinlich die meisten. Das ist eine eher intensive, aber immer kurze. Da machst du so kurze Bursts. Also du tust so 1-2 Minuten intensiv atmen, dann 1-3 Minuten entspannen und dann immer so abwechselnd, 3-mal oder so. Mhm. Und danach hast du ein sehr entspanntes Körpergefühl. Ist eigentlich so ähnlich wie das, was ich heute Morgen gemacht habe. Ich habe es nur auf 20 Minuten gestreckt. Also ist eigentlich wie Wim Hof, nur dass ich es ein bisschen länger mache. Ich habe das Gefühl, das entspannt mich noch ein bisschen mehr und ist nicht ganz so intensiv. Das brauche ich eigentlich morgens nicht. Ich brauche morgens nicht so diese krasse Intensität.
Ja.
Und da ist es meiner Ansicht nach mehr auf Entspannung, ein bisschen emotional vielleicht auch, aber nicht so krass. Und dann gibt es aber auch noch die
intensiven Connected Breathing Techniken, die dann so mindestens eine Stunde oder so gehen, wo du wirklich eine Stunde lang intensiv atmest, ohne zu pausieren. Und da fängt es dann meistens so ab 10 Minuten ungefähr an, dass du wirklich in so einen veränderten Bewusstseinszustand kommst, verschiedene Visionen kriegst und vor allem auch stark deine Emotionen spürst. Also es ist viel einfacher dann zu weinen oder zu schreien. Also es kommt einfach Emotionen raus. Es ist voll interessant. Es ist auch anders als Psychedelika. Psychedelika sind halt manchmal auch sanfter auf eine gewisse Weise und ein bisschen weniger expressiv. Ich weiß nicht, kann man schon erklären. Aber
kommt ja auch drauf an, ne?
Kommt einfach auf Set und Setting und so an. Aber bei Breathwork ist immer so, ja, eine Stunde Breathwork machen, dann kommt richtig einiges raus und danach fühlt man sich besser. Es ist krass. Man kann da auch wirklich wie bei Psychedelika mit einer Intention reingehen, dass man sich sagt, ich möchte jetzt ein bestimmtes Thema anschauen. Also ich würde sagen, Breathworks sind sowieso Psychedelika, nicht Psychedelika Light, aber wie so eine Variation von so bewusstseinsverändernden psychedelischen Zuständen. Also ich finde es richtig wichtig und gut.
Sollte man sich auf jeden Fall mal für interessieren oder mal gucken, was da noch so geht.
Ich empfehle es dir so, also ich empfehle es jedem. Es ist, okay. Vor allem für Leute. Ist
auch kostenlos.
Ja, genau. Was kostenlos?
Breathwork, ja. Ja,
außer du gehst da am Samstag hin, du musst schon zahlen.
Ja, gut.
Das aber das stimmt, der Atem an sich ist kostenlos. Und ich denke auch für viele, die noch keine psychedelische Erfahrung gemacht haben, probier erstmal irgendwo Breathwork aus und schau, ob dir das überhaupt gefällt, ob du kannst mal selber schauen, ob dein Unterbewusstsein überhaupt ready ist, sich zu öffnen.
Ja.
Das ist eine sehr gute Möglichkeit, das festzustellen. Ja.
Aber auch was du gerade gesagt hast mit psychedelischen Substanzen oder Breathwork und Intuition, das ist auch was ich halt durch Trips dann gelernt habe, dass man durch die Intention ja den Trip total steuert oder jedenfalls eine Frage stellt und dann auch meistens irgendeine Antwort halt bekommt.
Ja.
Und das habe ich dann auch irgendwann erstmal richtig verstanden, was es überhaupt bedeutet, eine Intention zu haben, sondern also in der Form, dass man das halt auch natürlich im Leben irgendwie am besten entwickeln sollte, eine bestimmte Intention zu haben und mit einer Intention den Tag zu starten und dann halt auch so langfristig irgendwas aufzubauen, weil davor war es immer so ein bisschen, ja, keine Ahnung, heute chillen.
Ja, genau.
Da kommt natürlich nicht viel bei rum.
Ja, Intention ist so ein krasses Tool, also nicht nur für Psychedelika, sondern für jeden Tag, für jede Tat, für jedes Essen, für alles, was du tust. Ich mache es natürlich jetzt auch nicht immer oder so, aber es hilft einfach, sich eine Intention zu setzen, wenn man was vorhat. Aber das Wichtigste bei der Intention, der entscheidendste Faktor, warum eine Intention so wertvoll ist, auch bei Psychedelika, ist nicht die Intention, meiner Ansicht nach, sondern es ist, sich über die Intention Gedanken zu machen.
Ja.
Einfach nur in diesen Prozess einzusteigen, sich zu fragen, warum mache ich das? Was für eine Intention danach herauskommt, ist meiner Ansicht nach zweitrangig. Aber dadurch, dass du dir Gedanken gemacht hast, hast du deinem Leben so einen gewissen Purpose, so eine gewisse Bestimmung mitgegeben, so eine gewisse Sinnhaftigkeit.
Ja.
Und das ist, finde ich, das Wertvolle.
Auch ja durch die Frage, so was soll ich machen oder warum tue ich etwas? Nur wenn man sich das fragt, kann man ja auch irgendwann eine Antwort erhalten. So, deswegen ist es ja schon mal der wichtigste Schritt in diesem ganzen Prozess, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Erst nachdenken. Das ist ja auch bei Meditation so, weil also man kann ja Meditation einmal nutzen, um halt entspannt zu sein oder um sich irgendwie zu connecten mit dem Higher Self oder sowas.
Ja.
Oder halt auch, finde ich, um wirkliche Probleme zu lösen oder halt sich Fragen beantworten zu lassen, wie, ich glaube, das habe ich in der letzten Folge vielleicht schon mal erklärt. Da gibt es so eine Zen-Methode oder im Zen-Buddhismus in Japan, wo Mönchen halt die trainieren oder ihren Geist trainieren und Antworten erfahren wollen, sich den ganzen Tag halt rational Fragen stellen, wie zum Beispiel, wer bin ich? Und das ist eine Frage, die der Verstand halt nicht beantworten kann und irgendwann setzt der Verstand halt aus und dann kommt die Antwort so von was auch immer.
Ja, ich kenne das. Man sagt es so, man wiederholt das dann die ganze Zeit immer wieder und irgendwann, cool.
Wie nutzt du dann Meditation im Alltag auch irgendwie so in so eine Richtung oder eher?
Nee, ich bin eher so der einfach Beobachter. Also ich versuche einfach zu trainieren, Meditation ist ja auch eine Art von Training, zu trainieren, mich zu desidentifizieren von meiner inneren Innenwelt beziehungsweise von diesen Dingen, die da auftauchen und lernen, die zu beobachten, zum Beispiel meinen Atem zu beobachten oder einfach Sonstiges, was auftaucht. Ich habe so das Gefühl, das ist so wertvoll, wenn die Leute das nur wüssten, wie wertvoll es ist, zu meditieren. Es ist halt so, es wirkt nicht so, es wirkt so, ja, mich hinsetzen und meine Gedanken beobachten, wie wertvoll kann das schon sein, wie sehr kann sich das schon auswirken. Es ist so extrem, also ich glaube, wenn jeder meditieren würde auf der Welt, dann wäre die Welt wirklich ein besserer Ort.
Irgendwie. Auf einem anderen Level.
Auf jeden Fall,
Safe. Das ist ja auch vielleicht so ein bisschen eure Mission oder vielleicht, was ihr damit auch oder automatisch auch auslöst, dass halt viele Menschen mit solchen Themen in Kontakt kommen und ja, das hat natürlich eine sehr große Hebelwirkung, kann man hoffen.
Ja, mit Psychedelika halt vor allem. Also ich rede hauptsächlich über Psychedelika, das ist unsere Mission.
Ja.
Und ich denke, es ist trotzdem wichtig zu sagen, dass Psychedelika ja keine Wunderpille sind oder Allheilmittel, sondern es ist der psychedelische Prozess, so das, der psychedelische Bewusstseinswandel, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sich mit seiner Innenwelt zu beschäftigen, anzuschauen, was passiert in mir wirklich. Und dafür ist Meditation, Breathwork und so weiter natürlich super wichtig, aber auch der Prozess der Veränderung, was du vorhin gesagt hast, Integration.
Ja.
Es gibt keine Pille, die uns verändert, also die uns einfach verändert. Also du kannst natürlich deinen Bewusstseinszustand akut verändern, du kannst Aspirin einnehmen, da hast du weniger Kopfschmerzen, aber danach hast du wieder Kopfschmerzen, danach kommst du wieder zurück. Es gibt also keine Substanz, die dich langfristig lediglich durch die eigene psychoaktive Wirkung verändert. Aber es gibt halt Substanzen, die zeigen dir, was du verändern könntest, was für dich möglich ist, warum du dich bisher noch nicht verändert hast, was steht dir im Weg. Und allein dieses Zeigen, wie so eine Art Schaufenster, durch das du durchschauen kannst, allein das hilft dir dabei, im Alltag dann gewisse Richtungen einzuschlagen, die du halt sonst nicht gemacht hättest.
Genau, ja. Das finde ich auch interessant, weil wenn man dann auch so ein bisschen halt entspannt mit der ganzen Sache umgeht und nicht so zum Beispiel, wenn man jetzt so einen Horrortrip hat oder eher halt einen Trip, der vielleicht ein bisschen psychotherapeutisch ist, finde ich, dass man dann halt sagt, okay, das wurde mir jetzt gerade gezeigt und es ist okay, ich habe das jetzt einmal so durchlebt oder nochmal durchlebt, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Traumata hatte oder so. Aber das dann halt nicht so zu verteufeln oder zu sagen, so ach du Scheiße, deswegen bin ich so. Und jetzt, das kann man ja nochmal so sehen, dass man das dann total als Bestätigung sieht dafür, dass man so einer beschissenen Situation quasi
passiert ist. Bestimmt auch, ja.
Stimmt. Ja,
passiert sicherlich auch. Also die Substanzen geben dir nicht, was du eigentlich tief im Inneren, also wobei es kommt darauf an. Also sie geben dir schon in gewisser Weise, was du brauchst. Sie geben dir deine Wahrheit, aber sie bringen dich nicht automatisch an dein Ziel, sondern sie bringen dich manchmal nur auf den nächsten Schritt. Das heißt, vielleicht in dem Fall ist es dein nächster Schritt, dich nochmal mit diesem Selbstverurteilen nochmal zu konfrontieren, nochmal, dass dir mal wirklich sichtbar wird, wie sehr du dich eigentlich selbst verurteilst. Das ist was ich zum Beispiel jetzt in den letzten Wochen auch wieder an mir gemerkt habe, dass ich mich für manche Dinge selbst verurteile.
Ja.
Und davor habe ich das gar nicht gemerkt. Ich dachte so, nee, ich würde mich doch nicht selbst verurteilen. Das ist ja unlogisch. Das ist ja so, wieso sollte ich...
Das ist ja so rational.
Ja, genau. So rational, wieso sollte man sich denn selbst verurteilen? Macht gar keinen Sinn. Aber dann mal zu merken, okay, es gibt aber noch so eine Ebene unter der Ratio, die kannst du halt einfach so nicht erkennen. Das ist unmöglich. Und mich nochmal so zu humblen, zu zeigen, egal wie sehr ich glaube, dass ich mich selbst kenne, ich weiß einen Scheiß über mich. Es passiert noch so viel im Untergrund.
Ja, das ist ja auch, ich liebe auch dieses Thema einfach, deswegen kann man da auch stundenlang drüber reden. Das ist ja auch ein bisschen so wie, oder dass man halt sich selbst nicht kennt, könnte man ja auch damit vergleichen, dass man das Gehirn und seine Funktionsweise halt nicht kennt, haben wir auch eben schon drüber gesprochen. Und das ist ja auch so, zum Beispiel, wenn man jetzt einen Bad Trip hat oder irgendwas Gutes, dann kommt das ja aus einer wissenschaftlichen Perspektive auch daher, dass die unterschiedlichen Areale im Gehirn halt auf eine andere oder eine effektivere Art und Weise halt miteinander funktionieren. Das heißt, du hast halt irgendwie ein Areal für Emotionen und eins für visuelle Vorstellungen oder sowas und dann hast du halt diese Emotionen auf einmal in ein Bild umgewandelt und kannst es dadurch dann halt auch nochmal erleben. Das ist irgendwie... Mega, ich liebe das.
Ja, wie ich vorhin gesagt habe, ne, dass Prozesse, die in uns passieren, die wir sonst gar nicht merken, visuell dargestellt werden, aber zusätzlich, dass auch Prozesse erstellt werden, die vorher gar nicht möglich waren, wie du es gesagt hast, dass Verknüpfungen hergestellt werden, die davor, also die konnten gar nicht so miteinander sprechen. Das ist schon ein krasser Effekt eigentlich so.
Ja, das war natürlich so ein bisschen die wissenschaftliche Perspektive, sage ich mal, aber wie ist denn eigentlich deine Einstellung dazu, was quasi dahinter steht? Also zum Beispiel verschiedene alte Kulturen, wie die Mayas haben ja gesagt, okay, wenn wir bestimmte Substanzen einnehmen, dann können wir halt Kontakt mit den Göttern aufnehmen. Das ist ja auch was viele berichten, die DMT genommen haben, dass da eine andere Intelligenz dahinter ist, wo man halt kommunizieren kann, ob das jetzt irgendwelche außerirdischen Wesen sind oder der Geist dieser Pflanze oder wie man das sagen will.
Ja.
Wie siehst du das?
Also ich kenne diese Gefühle der Göttlichkeit. Bei 5-Meo-DMT habe ich das erfahren, bei DMT habe ich es erfahren und teilweise auch schon bei LSD. Und für mich sind es aber Gefühle. Für mich ist Göttlichkeit ein Gefühl. Und ich würde dann nicht sagen, ich habe Gott gesehen, sondern ich habe das Gefühl von Göttlichkeit erfahren. Und das ist ein ganz wertvolles Gefühl. Ich glaube, jeder Mensch, der dieses Gefühl mal erlebt hat, hat irgendwie eine neue Lebensmotivation in sich gefunden. Sieht sich mehr als Teil eines großen Ganzen und erkennt, dass man selbst sich gar nicht mal so wichtig nehmen braucht. Jetzt komm, stell dich mal nicht so an, jetzt tu dich mal Stock aus dem Arsch, so in diese Richtung. Genau, ich würde sagen, auf einer ganz tieferen Ebene habe ich schon noch ein sehr physikalisches, rationales Weltbild. Ich glaube sehr an die Wissenschaft und glaube einfach an das, was die Wissenschaft uns für Möglichkeiten gibt, wie wir die Realität verstehen können. Mhm. Und denke aber trotzdem, dass dieses Gefühl der Göttlichkeit ein ganz wichtiges Gefühl für uns Menschen ist. Also, dass es fast schon vorprogrammiert ist, dieses Gefühl haben zu können. Ja. Dass es nicht so ein Gefühl ist, so, ja, das ist alles fake, so.
Ja. Ja, ich hatte das auch einmal in einem krassen Bild, wo ich dann durchs Universum geflogen bin und so goldener Regen durch mich durchkam und ich mich halt da zum ersten Mal quasi verstanden habe, dass alles auch miteinander connected ist und alles halt diese Liebe irgendwo in sich hat.
Ja.
Und das Coole an solchen Sachen ist halt auch, dass ich das dann auch benutze, um halt in der Meditation quasi wieder zurück dahin zu gehen. Ich erreiche das nicht, dass ich das dann quasi nochmal zu 1000% nachfühlen kann, wie es da war, aber das ist irgendwie so ein guter Reminder und ich glaube auch, dass sowas einem helfen kann im Alltag halt, wenn es zum Beispiel mal sauer ist auf andere Leute oder keine Ahnung, weil die einen irgendwie kränken, weil die irgendwas gemacht haben, was die vielleicht ganz anders meinten und gar nicht gegen uns irgendwie gehen sollte, aber dass man durch solche Übungen dann halt vielleicht ein bisschen sich da auch wieder so ein bisschen zurücknimmt, das Ego so ein bisschen runterfährt und sagt, okay, eigentlich sind wir eins und mach einfach dein Ding. Ich nehme es jetzt nicht so ernst.
Ja, das ist eigentlich so die der Grundsatz eigentlich von einem schönen, verbundenen Leben, das wir gemeinsam führen könnten, dass wir uns selbst nicht ganz so ernst nehmen. Also, dass wir nicht so verhärtet sind mit uns selbst, dass wir nicht so sehr auf unser Recht bestehen, dass wir unbedingt Recht haben müssen. Und ich war früher definitiv viel, viel mehr so. Aber ne, diese Psychedelika, die geben dir auch mal so einen richtigen, so eine Nackenschelle. So. Die zeigen dir einfach mal, Junge, du bist nichts. Du bist nicht so krass, wie du denkst. So. Du bist einfach so, du bist Teil von allem und damit bist du alles und du bist unendlich wertvoll. Und das ist auch wichtig, sich so zu sehen auf tieferer Ebene. Mhm. Aber ich glaube, das tut jedem mal so gut, so ein bisschen so auf die Fresse zu kriegen.
Ich finde das so geil, wie du dieses Thema einfach lebst und keine Ahnung, ich kann dich irgendwas fragen und dann kommt direkt so, wie so gechannelt die richtige Antwort.
Ja, ich,
und eine Antwort, die sich gut anfühlt.
Ich beschäftige mich seit, keine Ahnung, seit 7 Jahren eigentlich mit nichts anderem als Psychedelika und der Psyche und wie das alles funktioniert.
Ja.
Und ich finde es einfach geil. So. Ich finde es einfach nice, dass. Das ist für mein Ego, glaube ich, auch so spannend, das alles zu verstehen, wie das funktioniert. Also, ja, danke.
Also, Ego hat ja dann auch in dem Fall auch wieder eine gute Seite, weil das ist ja auch wieder was viele sagen, die halt meditieren oder, keine Ahnung, im Buddhismus sich befinden. Und da gibt es ja die Kritik, dass ja die Menschen halt ihr Ego eher aufgeben und gar nicht mehr benutzen. Vielleicht dadurch auch so Strukturen möglich sind wie in China oder sonst wo auf der Welt. Aber ja, ich glaube, da kommt es dann auch wieder auf den Einzelnen an.
Weil genau, das ist halt Typfrage. Ja. Ich glaube, sobald du einen anderen Weg abwertest, ist dein Ego auf jeden Fall noch am Start. Ja. Sobald du sagst, dein Weg ist der richtige und ein anderer ist schlechter, ist nicht ganz so gut, dann hast du halt auf jeden Fall noch ein Ego. Und ich glaube aber, ein Ego ist auch super wichtig fürs Menschsein. Ego ist Menschlichkeit. Also wenn du nur noch im Bliss bist und gar nicht mehr wirklich in dieser Realität, bist du dann ein Mensch? Also würden Menschen dich noch als menschlich sehen? Und das Ego hilft uns natürlich auch voll.
Also siehst du das auch so ein bisschen wie in so einem Yin und Yang Schaubild, dass halt das Ego und die spirituelle Entwicklung halt am besten zusammengehen oder zusammengehören, oder?
Ich glaube, ich finde halt Menschlichkeit wichtig. Und ich glaube, wer sein Ego als schlecht sieht, der wird Menschlichkeit auf Dauer Menschlichkeit verlieren und geht auch die Gefahr ein, in, ich sag mal, psychotischere, schizophrene Zustände zu gelangen. Deswegen glaube ich, habe ich zumindest schon so beobachtet, es ist wichtig, grounded zu bleiben und sagen, ich bin Mensch, ich habe Probleme, ich habe meine Schattenanteile, ich bin nicht erleuchtet und ja, so, that's life.
Also, morgens aufstehen, in den Spiegel gucken, ich bin nicht erleuchtet.
Ja, und auch mal, keine Ahnung, auch mal Scheiße bauen, auch mal zocken, einmal Computer spielen, auch mal Glücksspiel machen, was weiß ich. Also man sollte sich jetzt nicht so hart restricten, man sollte jetzt nicht irgendwie so denken, ich muss jetzt den erleuchteten Pfad gehen, weil oft ist es auch so, was ich wahrnehme, ist Menschen, die zu sehr auf dieses Spirituelle gehen, ich finde, da sollte man ein bisschen mal beobachten, was ist die Motivation? Es gibt für mich immer zwei Motivationen. Mhm. Es gibt eine Hin-zu-Motivation und eine Weg-von-Motivation.
Und eher weg von, ne?
Und manchmal macht es Sinn, seine Hin-zu-Motivation mal auf die Weg-von-Motivation zu prüfen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, guck mal, ich habe hier ein Glas Wasser und irgendwie trinke ich jetzt dieses Wasser. So, ich trinke jetzt einen Schluck. Dann habe ich so gemerkt, ja, ich hatte die Hin-zu-Motivation, ich wollte das trinken. Okay, aber was für eine Weg-von-Motivation war vielleicht noch dahinter? Ah, ich hatte das Gefühl von Durst, Gefühl von Trockenheit. Mhm. Und eigentlich ist es so bei fast allem in unserem Leben, wir wollen auch immer von irgendwas weg. Und genauso kann es eben bei der Erleuchtung sein, dass wir eben weg von gewissen Leiden möchten und dann aber nicht erkennen, dass der Weg weg von Leiden auch einfach sein kann, sich das Leiden mal genauer anzuschauen und auf tiefere Schichten zu schauen, ob da vielleicht was feststeckt. Wie so, ich denke da irgendwie an irgendeinen Tiger, der einen Stachel in der Pfote hat und der ist dann die ganze Zeit schlecht gelaunt, bis ihm irgendjemand diesen Stachel mal rauszieht und auf einmal merkt er so, ah, geil, jetzt geht's mir viel besser, jetzt bin ich frei von diesem Leiden. Mhm. Aber vielleicht merken viele Leute gar nicht, dass sie auch ein paar Stacheln in sich haben und wollen deshalb lieber auf die spirituelle Ebene gehen.
Das war bei mir auf jeden Fall auch der Fall. Also ich habe selbst auch mit quasi spiritueller Entwicklung angefangen, bevor ich irgendwas Weltliches so wirklich machen wollte, weil ich dachte halt früher immer so, gerade so aus der Pubertät raus oder noch oder auch schon vorher, mit dieser Welt, wie sie halt ist, kann ich überhaupt nichts anfangen. Also entwickle ich mich halt ganz woanders hin. Und aber dann hatte ich halt auch durch diese Art und Weise halt dann die Möglichkeit, irgendwann zu erkennen, ja, okay, du brauchst schon irgendwie Geld oder irgendwas, halt, um zu überleben.
Ja. Und das bisschen mit dem System muss man halt doch auch schwimmen, denke ich, wenn man wenn man nicht möchte, dass das System einen ausspuckt.
Ja.
Das ist meine Wahrnehmung.
Ja, und man kann ja auch gucken, dass man halt die Möglichkeiten, die man hat oder was die Gesellschaft einem halt so präsentiert und erschaffen hat, halt auch nutzt, nicht nur für sich selbst, sondern vielleicht auch für andere, wie ihr es ja jetzt zum Beispiel auch macht. Ihr gebt halt dann vielen Menschen die Möglichkeit, sich da weiterzuentwickeln oder vielleicht sogar Menschen eine Arbeitsstelle. Und das wäre dann, wenn man jetzt nur denkt, okay, es ist alles schlecht und ich kann mit dem nichts anfangen, ist ja dieser Effekt.
Ja, ich bin da auch viel mit konfrontiert, mit gerade im psychedelischen, spirituellen Bereich herrscht ja so eine gewisse Abneigung vor Kapitalismus, vor Geld verdienen, viel Geld verdienen damit. Mhm. Und ich sehe das auch und ich finde es auch so, dass es da Grenzen gibt. Und zwar dann, wenn quasi eine gewisse Gier vorherrscht, mehr zu haben, als man eigentlich braucht, aus einem ganz starken Mangelbewusstsein. Mhm. Ich denke trotzdem aber, dass es verschiedene Ansätze gibt für alle möglichen Dinge, auch zum Beispiel für Psychedelika. Du kannst das selber machen, du kannst dir selber irgendwelche Substanzen irgendwie kaufen, verboten oder nicht verboten, wie auch immer. Du kannst auch zu einem Schaman nach Peru fliegen, du kannst auf irgendeine Untergrundretreats gehen oder du gehst auf irgendwelche hochklassigen Retreats oder, ja, keine Ahnung, du kannst ganz viele verschiedene Dinge machen und alle sind okay, solange sie die anderen nicht negativ beeinträchtigen.
Ja.
Deswegen finde ich das schon wichtig, auch im spirituellen Bereich, sage ich mal, Leben und Leben lassen. Ich glaube, das passt ganz gut zusammen.
Ja, ich sehe das auch so. Und gerade auch so mit Kapitalismus bin ich jetzt auch nicht der allergrößte Fan von, sage ich mal, aber von alternativen Systemen vielleicht sogar eher noch weniger.
Ich sage, gut, es ist, also wir haben, sagen wir es mal so, es ist nicht perfekt, es ist nicht mega geil, aber wir haben nichts Besseres. Es ist das Beste, was wir halt haben.
Aber worauf ich auch noch hinaus wollte, ist halt, dass Leute vielleicht auch erstmal feststellen können, dass sie theoretisch als Mensch halt viel mehr verdienen als das, was die meisten, also verdienen könnten, verdienen sollten und auch verdient hätten, als das, was die meisten halt so rausbekommen in ihrem Job. Mhm. Weil das Geld ist halt so unfassbar ungleichmäßig verteilt. Also 0,5% besitzen irgendwie so viel wie der Rest der Menschheit.
Ja,
und da muss man dann auch nicht das Gefühl haben, dass man jemandem irgendwie krass was wegnimmt, wenn man halt einfach bisschen weiterkommt und sich auch ein bisschen mehr erlaubt, halt sich selbst auch wertzuschätzen.
Ich würde sagen, es ist wie ein Bug vom Kapitalismus. Es ist einfach ein Fehler. Ein Fehler im System, dass das passiert, was du gesagt hast. Aber es ist halt ein Bug, der jetzt, den kannst du jetzt halt nicht einfach so rausmachen, weil sozusagen die Leute, die von dem Bug profitiert haben, die ja auch nicht möchten, dass der Bug weggemacht wird.
Ja.
Und deswegen funktioniert es halt einfach nicht so schnell. Das ist jetzt einfach ein Problem. Aber ich glaube schon, dass man über lange Zeit diese Problematiken
langsam
abschwächen kann. So, ja.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das in unserem Leben sich dann noch weiterentwickelt, wie ob wir dann in 30 Jahren sehen können, ah, okay, das System ist irgendwann zugrunde gegangen oder hat sich einfach rausentwickelt. Vielleicht entstehen ja irgendwelche parallelen Strukturen oder so.
Ja. Ich denke, es ist, tut der Menschheit gut, dass Krisen kommen und gehen, dass wir eine Klimaerwärmungskrise haben, dass wir jetzt die Meaning Crisis immer mehr bekommen, die sehe ich zumindest, Mental Health Crisis, also dass Menschen mehr Zeit haben, sich mit sich selbst zu beschäftigen, weil Technologie und Wohlstand weiter fortschreitet und deswegen jetzt aber mehr die Frage kommt, wer bin ich eigentlich, was mache ich hier, wie gut geht es mir eigentlich wirklich? Ja. Und ich glaube, sowas brauchen wir einfach als Menschen, um zu wachsen. Es ist ja wie so eine, es entwickelt sich, die Menschheit entwickelt sich einfach weiter und das ist immer so gewesen. Die letzten zehntausende Jahre, die Menschheit hat sich immer weiterentwickelt und es ist jetzt nicht schlimm, es ist jetzt nicht so, dass wir gerade kurz davor stehen, vom, keine Ahnung, das alles zusammenbricht, so, nee, es ist einfach eine weitere
jetzt nächste Woche bricht alles zusammen und wir so, scheiße, hätten wir besser.
Dann haben wir verkackt, dann habe ich nichts gesagt.
Nein, ja, das sehe ich ganz genauso, weil auch irgendwie erstmal die Corona-Krise fand ich übelst geil, weil alle waren auf einmal zu Hause und dachte so, scheiße, wer liegt da eigentlich neben mir im Bett abends, wenn ich pennen gehe, weil dann musste man sich zum ersten Mal richtig damit beschäftigen.
Ja, spannend. Weil
viele natürlich auch dann einfach Netflix geguckt haben oder so, kann sein, aber ja, fand ich geil, die Krise war gut.
Also ich glaube auch, dass die Krise eben genau die Krise, die ich gerade angesprochen habe, auch noch weiter angetrieben hat, die mentale Gesundheitskrise, ich finde Krise klingt für mich immer so ein bisschen hart, aber einfach, dass Menschen sich mehr mit sich selbst beschäftigen müssen, das finde ich. Also ich persönlich glaube, dass das eine der wichtigsten Sachen ist, die wir als Menschen machen sollten, uns mit uns selbst beschäftigen.
Ja, erkenne dich selbst.
Erkenne dich selbst, genau.
Ja, das ist ja auch irgendwie das Schöne an diesen Krisen halt, dass sie jetzt auch mit dieser Mental Health Krise, war ja schon vorher in uns verankert, aber jetzt kommt es halt raus, so.
Dann. Ich habe gestern einen Podcast geführt mit einer Psychologin, den fand ich richtig interessant. Die sagt, also es gibt gar keine Mental Health Crisis. Also es ist gar nicht so, dass die Leute ungesünder werden oder unglücklicher werden, sondern es ist so, dass die Leute eigentlich glücklicher werden und es jetzt mehr auffällt, wenn man unglücklich ist. Das heißt, früher war Krieg. Da hatten alle Depressionen. Da ging es allen scheiße.
Ach so.
Und jetzt geht es vielen besser und jetzt fällt es mehr auf, dass Leute trotz Wohlstand, dass es denen schlecht geht. Das fand ich sehr interessant. Also uns geht es eigentlich immer besser und das ermöglicht es uns zu erkennen, wenn es Leuten nicht so gut geht und das ermöglicht es und ermächtigt uns, dass wir daran jetzt was ändern können. Das heißt, jetzt können wir noch mehr dafür sorgen, dass es Leuten immer besser geht.
Ja, ist natürlich krank komplex mit so vielen Dingen, klar, die damit einspielen. Da könnte man jetzt ja auch Social Media irgendwie noch dazu nehmen und sagen, okay, die Top-Influencer leben halt wahrscheinlich zu einem großen Teil ein Fake-Leben. Manche wahrscheinlich auch nicht, aber so, dass halt jedem den ganzen Tag gezeigt wird, okay, du bist eigentlich nicht gut genug, du könntest noch viel mehr erreichen.
Es drückt noch so in die Wunde dann rein.
Einfach, ja, ne? Irgendwie. Aber das ist ja auch wieder so eine Sache, zum Beispiel Instagram kann man ja auch so ein bisschen programmieren, dass man halt sagt, bestimmte Posts, zum Beispiel, ich möchte nicht jeden Tag die ganze Zeit nackte Frauen sehen auf Instagram, dann würde ich auf andere Seiten gehen oder halt ins Real Life.
Ja.
Dann kann man halt diese Beiträge blockieren und dann, dass man wenigstens ein bisschen das bekommt, was man auch sehen will davon.
Ja, aber ich finde es ein Unterschied, dass man das bekommt, was man sehen will und dass man das bekommt, was man braucht. Weil ich glaube, das ist oft ein Unterschied, weil wir doch auch eine traumatisierte Gesellschaft sind,
klar,
eine sich ablenkende Gesellschaft, ist es eben so, dass wir mehr schnelle Highs wollen, als das, was wir uns eigentlich wirklich gut tun würde. Also ich weiß auch nicht, wo man so richtig ansetzt. Ich würde einfach sagen, Leute, nehmt alle Psychedelika.
Genau, das ist doch die Wunderwaffe. Und dann ist man sofort geheilt.
Ja, man muss natürlich aufpassen. Also das ist nicht für jeden und so. Nee. Aber ich glaube, es könnte ein sehr guter Multiplikator werden für Selbsterkenntnis, für Lebensverbesserung. Deswegen.
Ja. Safe. Ja, aber da habe ich nämlich eben noch eine Frage gestellt. Die hast du mir, glaube ich, nicht ganz genau beantwortet.
Okay.
Und zwar war die Frage, was du glaubst, was quasi dahinter steckt. Also du hast dann gesagt, okay, du hast auch schon mal Göttlichkeit erfahren und vielleicht so ein bisschen psychologisch erklärt, dann haben wir über das Gehirn geredet, aber denkst du, dass es da halt wirklich eine andere Intelligenz oder eine andere Dimension gibt, die man dann betritt? Oder wie erklärst du dir das, auch wenn du jetzt vielleicht nicht rational perfekt erklären kannst, wie das dann aussehen kann, sondern einfach, was du so fühlst?
Mein Gefühl ist, dass es in uns so eine heftige Intelligenz gibt, auf die wir nicht zugreifen können. Es zeigt ja auch schon, wie es Unterbewusstsein und Bewusstsein funktioniert. Wir können nur 40 Gedanken oder, nicht Gedanken, 40 Sinneswahrnehmungen pro Sekunde überhaupt verarbeiten. Aber unser Unterbewusstsein kann fast alles auf einmal quasi verarbeiten. Ja. Das nennt man dann auch Intuition. Intuitiv kommt man in einen neuen Raum rein und man weiß irgendwie, man kriegt ein gewisses Bauchgefühl, was hier jetzt los ist, was ich jetzt eigentlich machen sollte. Aber der Verstand möchte dann wieder alles so genau verstehen. Und das ist auch wichtig, wenn man eine Steuererklärung macht, wenn man programmiert oder was weiß ich.
Ich hasse Steuererklärung.
Ja, dann muss man ja schon so ein bisschen nachdenken können. Und ich glaube, diese Intuition, die auf unserem Unterbewusstsein basiert, das ist eine krasse Intelligenz, Intuition, eine innere Intelligenz, die wir haben. Und unsere Milliarden von Neuronen haben natürlich so eine enorme Intelligenz, die können wir niemals greifen. Und oft ist es dann natürlich so, wenn wir in veränderten Bewusstseinszuständen sind, dass wir entkoppelt sind von unserem alltäglichen Verstand, von unserem alltäglichen Denken. Es fühlt sich fremd an, wir kennen das nicht, was wir wahrnehmen. Es fühlt sich wie außerhalb von uns an. Es fühlt sich fast schon so an, als ob es über uns ist, als ob es außerhalb, als ob es intelligenter ist als wir selbst. Aber ich glaube, es ist einfach nur der Teil in uns, den wir sonst nicht sehen können, der so intelligent ist. Ja. Und so würde ich, so sehe ich es für mich.
Okay, danke.
Habe ich jetzt beantwortet? Oder?
Ich denke schon, das war schon präzise. Aber vielleicht, um das ein bisschen besser zu verstehen, ist das dann so, also viele sagen ja, dass dann das Organ, die Zirbeldrüse quasi, oder ist ja offensichtlich, zumindest bei DMT, dafür zuständig, dass halt diese Zustände passieren können.
Ist nicht bewiesen.
Ist nicht bewiesen?
Nein, ist nicht
bewiesen. Okay, dann gibt es aber Korrelationen zwischen Sterben und Leben, also Versterben und Geborenwerden und DMT-Ausschüttung und...
Es sind Korrelationen wahr, aber es ist noch nicht bewiesen.
Ja,
aber es sind Korrelationen da.
Dann ziehen wir diese Aussage auf jeden Fall.
Also es kann natürlich sein. Ja. Also ich will das jetzt gar nicht irgendwie denyen.
Es kann sein. Aber ich wollte auch eigentlich gar nicht darüber reden, sondern eher so, dass es halt da ein Tor gibt, was die Zirbeldrüse sein könnte, das durch den inneren Weg quasi in eine ganz neue Realität führt. So, dass man halt nicht im Außen die ganze Zeit suchen muss nach Wahrheit, nach Lösung, nach Religion, nach irgendwelchen Fanatikern oder so.
Aha.
Sondern dass man halt durch den Weg nach innen auf einmal auch ganz neue Erkenntnisse erreichen kann.
Ja, so habe ich es ja gemeint. Also ja, sich ist ein ganzes Universum. Also also jeder, der Psychedelika nimmt, wird mir zustimmen.
Ja.
Du brauchst, das ist ja das Krasse, du siehst ja bei unseren Retreats zum Beispiel, man zieht eine Schlafmaske auf und ist für 5-6 Stunden einfach nur in sich drin und erlebt alles. Man fliegt durchs Universum und das passiert alles in einem. Das zeigt mir, ist doch auch so krass, wir können uns ja alles vorstellen. Wir können uns jetzt die Augen zumachen und können uns einen pinken Elefanten vorstellen, der über eine Wiese läuft und ein Eis isst oder so. Mhm. Keine Ahnung. Es ist so krass, was in uns alles möglich ist. Es ist ein ganzes Universum und deswegen bin ich so überzeugt auch von Psychedelika, dass Menschen dieses Universum in sich mal sehen können. Was ist da alles noch? Es ist nicht alles so geradlinig, so, ja, ich muss jetzt mehr Geld verdienen, ich muss glücklich sein, ich muss irgendwie immer von A nach B kommen. Da ist schon noch mehr da.
Ja, und auch, weil es halt auch durch diese Erfahrung einmal ganz klar wird, zu was man halt auch in der Lage ist, sich vorzustellen.
Ja.
Und das ist ja auch dann wieder ein super Mittel, um halt zum Beispiel zu visualisieren, finde ich.
Ja.
Weil das Gehirn weiß ja dann im Endeffekt nicht, okay, ist es jetzt gerade wirklich passiert? Oder ne, diese Frage ist ja dann eigentlich auch egal, weil wenn man halt das nutzt, um es sich vorzustellen,
ja,
dann hat man ja sowieso den Effekt. Also,
es ist auch egal, das finde ich wichtig, genau, was du gesagt hast. Letztendlich ist es auch egal, wie das funktioniert oder wo das herkommt oder wie auch immer. Das ist genau, was unser Verstand ja wieder machen will. Er möchte es ganz genau verstehen, warum das so ist. Aber um wirklich ein glücklicheres Leben zu führen, ist Verstehen sehr wichtig, aber es ist einfach nur die halbe Wahrheit. Manche sagen, kann man nicht verstehen und sollte man auch nicht verstehen.
War das auch so deine Haupterkenntnis auf deinem Pfad? Weil du hast ja auch gesagt, du bist ja...
Ich denke schon, ja. Also ich denke schon, dass eine Erkenntnis war, so dieses Versuch nicht... Also Verstehen ist ja gleichbedeutend wie das... Der Verstand sich jetzt durchsetzen will. Der Verstand möchte dem Ganzen irgendwie, ja, Verständnis. Verstand möchte verstehen. Und dass der Verstand nicht alles ist. Es gibt noch einen Aspekt in uns abseits vom Verstand, abseits vom Verstehen, war schon eine wichtige Erkenntnis für mich.
Ja, geil. Das aus dem Mund eines ultrarationalen Menschen.
Wie?
Das aus dem Mund eines ultrarationalen Menschen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe den Verstand als super wichtig, aber ich habe gelernt, der Verstand macht mich auch unglücklich, weil der Verstand ist einfach programmiert, um Dinge zu erreichen und agiert manchmal auch so ein bisschen impulsartig, gerade in der Kindheit oder so, wenn wir noch nicht wirklich wenn wir noch nicht alles so richtig verstehen, passiert es halt schnell, dass wir Sachen auf uns beziehen, dass wir selbstdestruktives Verhalten in uns einprogrammieren und der Verstand möchte das dann unbedingt durchziehen. Dann entstehen Gedankenkarussell, Selbstverurteilung und so. Deswegen, das hat auch seine Nachteile.
Ja, aber das ist ja vor allem in unserer westlichen Welt so der Fall, würde ich sagen. Also es gibt bestimmt auch noch Kulturen, die halt ihre Kinder, die es halt hinbekommen, dass die Kinder halt nicht so denken. Das finde ich auch interessant hier in Thailand.
Ja.
Zum Beispiel, wo es mir immer besonders auffällt, bei Frauen, die leidenschaftlich kochen. Die haben hier so ihren Kochstand und du kriegst erstmal ein richtig geiles Massamam Curry mit Reis oder so für 50 Baht. Das sind so ungefähr 1,50 Euro oder so. Ja, und es ist einfach unfassbar geil. Aber erstmal, man bestellt was, dann wartet man ungefähr 2 Stunden. Und dann kriegt man halt eine relativ kleine Portion, aber die ist dann schon geil. Aber die versuchen halt nicht, den Profit daraus zu maximieren, weil theoretisch würde es nicht unbedingt 2 Stunden dauern, jetzt so ein Massamam Curry zusammen zu zaubern.
Ja.
Oder du könntest ja auch noch fragen, ja, willst du noch ein Getränk dazu oder willst du noch Frühlingsrollen oder kann ich sonst noch irgendwas für dich tun? Nee, die wollen einfach nur kochen. Das finde ich.
Das stimme ich dir voll zu. Man kann so viel lernen von den Thais hier, also von den Menschen. Ich denke, was ihnen zugute kommt, sie hatten halt keine großen Kriege jetzt so. Die haben sich euch überall rausgehalten. Und ich finde, das merkst du an der Gesellschaft. Die ist nicht so traumatisiert. Die mussten in den letzten 100 Jahren durch nicht so einen krassen Pain gehen, wie wir eigentlich die meisten anderen westlichen Länder. Und deswegen haben die auch nicht so, weiß nicht, die haben nicht so viel Schmerz in sich. Klar, hier gibt's auch viel Probleme, so sage ich jetzt mal. Also hier gibt's auch viel so
Schlangen.
Zum Beispiel, ja. Die haben halt auch ihre eigenen Probleme. Aber ich sehe das auch so, auch meine Lieblingsthai, KC Kitchen, kann ich dir sehr empfehlen, wenn du da mal vorbeikommst. Die ist einfach so, du merkst, ihr geht es wirklich nicht ums Geld oder so, ihr geht es wirklich nicht ums Business, ihr geht es einfach nur darum, die Leute hier zu bekochen und die finden es richtig nice.
Ich finde das auch so geil, auf Koh Tao bei einer, das war meine Lieblingsköchin, Samosa hieß sie, glaube ich.
Mhm.
Und die hat dann natürlich auch da gelebt, in dem Restaurant quasi und also ich finde es teilweise krass, wie räudig die wohnen. Also die hatte dann da
krass,
ihr Wohnzimmer quasi, wo auch jeder Gast durchgelaufen ist, um zur Toilette zu gehen.
Dann ja, ja, das kenne ich ja auch, ja.
Klospülung hat nicht funktioniert, dass man halt mit einem Eimer was nachschütten musste.
Ja.
Und dann so ein Bett und einfach überall waren Flaschen. Und also es liegt nicht daran, dass sie kein Geld hätte, um sich das ein bisschen schöner zu machen, sondern der ist das, glaube ich, einfach egal. Die will aufstehen, will kochen und fertig. So.
Und ist trotzdem zufrieden einfach, ne?
Ja, also die hat eine Liebe ausgestrahlt, das war schon interessant. Aber auf der anderen Seite, also ich war jetzt nur 5 Stunden in Bangkok, weil ich da so wenig Zeit verbringen wollte wie möglich. Boah,
Bangkok ist schlimm.
Ja, und auch Kuala Lumpur, die Hauptstadt von Malaysia, ist ja wahrscheinlich sehr ähnlich.
Ja.
Und da komme ich überhaupt nicht klar, wie die Menschen da ticken, das finde ich schon krass. Also vor allem in Kuala Lumpur war es halt wirklich so, dass die Leute 90% des Tages auf TikTok unterwegs sind. Die laufen rum, beim Gehen, beim Zugfahren, immer die ganze Zeit sind die auf TikTok. Das kann nicht wahr sein.
Auch da muss man halt sagen, gut, dann kann auch nicht alles so kulturell so gut sein, sozusagen. Weil für mich sind solche selbst, also das ist ja, eigentlich ist es ja eine Abweichung von unserem wahren, authentischen Selbst, dass wir uns mit uns selbst, dass wir es mit uns selbst eigentlich nicht aushalten und wir deswegen uns die ganze Zeit ablenken. Und ich finde es schon, das sind schon so die Gefahr, also das habe ich dem letzten Mal in dem Podcast gehört, das fand ich ganz interessant, dass quasi unser System, so wie es ist, uns Abhilfen schafft, um von Schmerz wegzukommen und von unseren Problemen wegzukommen. Und dadurch entstehen aber wieder neue Probleme. Und diese neuen Probleme werden wir dann mit neuen Systemen wieder versuchen zu stopfen, die aber dann wieder neue Schmerzen zu kreieren. Also es ist wirklich wie so ein unendliches System. Und alles eigentlich nur meiner Ansicht nach, weil wir Menschen nicht genug gelernt haben, mit Schmerzen umzugehen.
Ja.
Ja. Also weil wir einfach Angst vor unangenehmen Gefühlen haben. Das ist meiner Ansicht nach so das Grundproblem der Menschheit. Das ist wie so eine, es ist ja auch natürlich. Also es ist ja auch so, wenn du, egal welches Tier, wenn du dem Schmerzen zufügst, will es weg davon.
Ja.
Und deswegen sind wir Menschen natürlich auch so. Aber wir Menschen haben so eine Komplexität entwickelt, dass es manchmal wichtig ist, Schmerzen auch aushalten zu können, auch wenn es schmerzhaft ist, dabei zu bleiben. Mhm. Gerade jetzt durch unsere emotionale Komplexität und unsere soziale Komplexität. Und da kommt dann eben doch manchmal das Tier in uns raus, dass wir einfach nur weg wollen von dem Schmerz. Und deswegen auch wieder hier die Brücke, glaube ich, dass Psychedelika so hilfreich sind, ja, weil sie uns mit dem Schmerz konfrontieren und uns dann vor allem zeigen, das ist ja gar nicht so schlimm. Dann tut's halt mal kurz weh, dann spüre ich die schmerzhaften Emotionen und danach geht's mir wieder gut und danach geht's mir besser als zuvor. Das ist so, ja, Leute, das kann man verstehen, aber wenn man es einmal erlebt hat, macht's viel mehr aus.
Genau. Und dann auch so ein tiefes Verständnis halt nicht verstehen durch irgendwelche Zahlen aufzuschreiben, sondern wirklich mal innerlich ein Problem zu lösen durch die Emotion auch.
Also ja,
das ist ja dann wirklich das Verstehen. Aber das finde ich auch, ist ja genau der Unterschied zwischen Menschen und Tieren, dass Menschen halt ihr Ego benutzen können. Und da gibt es ja auch das Beispiel, wie man jetzt zum Beispiel einen Elefant dressiert, dass du den halt irgendwie mit einem Seil an irgendwo festbindest, an einem Pfahl oder so.
Ha.
Und der Elefant hätte natürlich die Kraft, um einfach wegzugehen, aber ja, dann peitschst du den halt ein paar Mal und dann denkt er, okay, wenn ich jetzt gehe, oder dann denkt er das ja nicht, sondern dann ist er so programmiert, dass der halt ja einfach da bleibt, weil der keinen Bock hat, gepeitscht zu werden.
Ja, ja.
So, und durch Psychedelika oder dann auch durch, indem man halt sein Ego benutzt oder keine Ahnung, ein bisschen sich mit sich selbst beschäftigt, erkennt man vielleicht erstmal, okay, ich bin gerade angekettet. Aber theoretisch kann ich einfach gehen. So.
Ah, das ist eine schöne Metapher.
Das ist geil, die ich bin noch ein bisschen stolz.
Ja, die finde ich gut. Das erinnert mich so ein bisschen an die goldene Käfig-Metapher.
Ja.
Und ich finde es aber sehr gut, dass man eigentlich ist man frei. Eigentlich kann man machen, was man möchte. Aber man hat sich halt selbst irgendwann angekettet und weiß es einfach nicht.
Ja.
Und hat so Angst vor Schmerz, hat so Angst vor dem Schmerz auszubrechen, dass man gar nicht erkennt, so krass ist der Schmerz gar nicht. Ich übertrampel den Wärter dann einfach. So. Mhm.
Ich auch letztens ein mega schönes Lied gehört. Es ging auch um Liebe oder um, was war das denn nochmal? Ich glaube, das Lied hieß, es geht mir darum, meine Freiheit zu erkennen. Also nicht halt Freiheit zu bewahren oder Freiheit zu erkämpfen, Freiheit irgendwas, sondern Freiheit ist eigentlich so der natürliche Zustand. Man muss nur erkennen, dass man frei ist und dann kann man starten. Das fand ich geil.
Das finde ich cool, ja. Ja, das passt da sehr gut dazu.
Was hörst du für eine Musik?
Unterschiedlich. Also ich höre sehr gerne Psytrance, psychedelischer Trance wird sie auch ja genannt, das passt natürlich sehr gut. Also ich liebe einfach diese ganze Kultur und die Festivals und so, da gehe ich sehr gerne hin. Ansonsten höre ich auch voll vieles, so mit Gesang, ich höre auch mal Metal, ich höre auch mal ja, so spirituellere, so bewusste Musik, ja, wie man dazu sagt. Ich höre aber auch Salsa-Musik, keine Ahnung.
Okay,
ja,
passt.
Aber Psytrance finde ich schon richtig geil. Also da,
ja, musst du auch.
Ja, ja. Also ich finde, da ist auch ganz viel, steckt auch ganz viel Freiheit drin, dass Menschen erfahren können. Also wer einmal diese Musik komplett auf sich wirken lassen kann und sich dazu bewegen kann, muss natürlich nicht jedem gefallen. Aber ich glaube, da steckt auch ganz viel Freiheit drin.
Würdest du auch sagen, dass MDMA eine psychedelische Substanz ist? Weil das ist ja, glaube ich, was vielen halt den Zugang zu dieser Welt eröffnet.
Ja, war bei mir auch so. Ich habe auch das erste Mal MDMA, hatte ich MDMA genommen. Ich würde sagen, es hat sehr starke psychedelische Qualitäten, ist aber kein klassisches Psychedelikum. Ich habe schon sehr heilende therapeutische Erfahrungen mit MDMA gemacht, habe aber auch schon sehr ausgelassene Partymomente damit gehabt. Also es kann eben auch vieles Verschiedene sein, genauso wie es Psychedelika natürlich auch sind. Es hat halt nicht so die klassischen psychedelischen halluzinogenen Effekte, so.
Ja.
Aber schon, es hat schon so introspektive Effekte und vor allem verbindende Effekte. Ich glaube, das auch mehr als Psychedelika, als klassische.
Ja, bei MDMA ist es ja auch so, dass es eher aus der Paartherapie kommt. Also, dass man dann halt natürlich viel niedriger dosiert als jetzt beim Feiern.
Ja, nee, die Dosierung ist ähnlich, tatsächlich.
Ja?
Ja.
Ja, okay, kommt natürlich auch vielleicht ein bisschen drauf an. Aber wenn ich mich jetzt so im Techno-Club in Deutschland umgucke, dann weiß ich nicht genau, ist das dieselbe Dosierung wie dann ein Therapeut?
Ja gut, die legen halt mehr nach auf den so Techno-Clubs. Aber eigentlich, also zumindest aus meiner Sicht, also wenn ich mit MDMA auf eine Party gehe, nehme ich schon eine ähnliche Substanz, wie wenn ich es therapeutisch einsetze. Aber gut, wahrscheinlich hast du recht.
Obwohl in den Clubs ist ja auch viel dann halt Ecstasy mit anderen.
Ja, mit Speed und Koffein und so gemixt, ja.
Boah, das finde ich ganz schlimm, wenn der Kopf macht so.
Hab ich früher auch öfters gemacht, so Pillen, MDMA-Pillen. Es war schon auch schön, so diese Partys, dass du wirklich stundenlang dich einfach richtig gut fühlst und dich einfach nur zu der Musik bewegen möchtest, um dann am nächsten Tag aufzuwachen und zu denken, so.
Ja, wobei es ja auch darauf ankommt, ne? Wenn es jetzt nicht jeden Tag macht, dann kann man es natürlich schon mal genießen.
Ja.
Jetzt am Wochenende waren wir hier im Eden.
Also, Eden, ja, da war ich auch schon.
Ja, das war auch irgendwie, boah, Ich habe schon oft, also ich gehe nicht mehr so oft feiern, auch wie du wahrscheinlich auch. Muss jetzt nicht jedes Wochenende irgendwie Nächte durchfeiern und dann dieses Wochenende Freitag und Samstag, das hat mich schon fertig gemacht.
Ja, Freitag wart ihr auch dann noch?
Nee, Freitag waren wir im Hostel und dann haben wir viel Sengsong getrunken.
Ja, okay.
Das ist...
Das Bier oder was?
Nee, Sengsong ist, das nennt sich Thai Whisky, ist aber eigentlich Rum.
Ah, okay.
Hat 40% und schmeckt einfach gut. Also,
krass.
Ich weiß nicht, was die da gemacht haben, aber wenn man das mit Cola mischt, da wird man... Das geht auf jeden Fall ganz gut, aber naja.
Habt ihr da dann MDMA genommen?
Nee, das nicht. Das wurde mir auch angeboten, aber ich war schon zu fertig vom Tag davor. Da ja, dachte besser ich so, ist es. Wenn ich jetzt noch bis, keine Ahnung, wie viel Uhr dann noch feiere, dann komme ich am Montag gar nicht mehr klar. Dann habe ich auch eine sehr langfristige Entscheidung
getroffen. Du bist auch älter, ne?
Ja, wobei mich das auch noch nie so mega krass gecatcht hat. Also die ersten Erfahrungen waren natürlich mega gut. Ich habe da auch viel empathische oder Beziehungen, die dann empathischer geworden sind dadurch, dass man sich halt besser verstehen kann. Das ist ja auch bei, wenn man Pilze niedrig dosiert, irgendwie so, dass man sich sehr gut in andere halt hineinversetzen kann Und das dann auch so langfristig nutzen kann, aber...
Ja, das stimmt.
Also Psychedelika an sich finde ich schon deutlich interessanter.
Als mach doch mal beides gleichzeitig.
So Candy Flip Mäßig, ja. Kannst empfehlen.
Auf jeden Fall, ja. Aber nur, wenn du beide Substanzen schon gut erfahren hast, denke ich, dann ist es, Dann kann es schon sehr wertvoll sein. Ja.
Ja, ich denke, ich sollte sowieso vielleicht in diesem Jahr irgendwann nochmal so eine tiefere Reise irgendwann antreten. Mhm. Vielleicht wäre dann ja sowas auch mal das Richtige. Mal schauen.
Probier jetzt mal Breathwork aus am Samstag. Ja. Das kann ich dir empfehlen. Breathwork
wäre auf jeden Fall die erste Anlaufstelle. Was glaubst du, warum ist es aktuell so oder in der Vergangenheit so gewesen, dass ich halt die rechtliche Sache um Psychedelikas, so wie es jetzt gerade ist, so entwickelt hat?
Ich glaube, das ist so extrem komplex. Es gibt keine einfache Antwort drauf. Es gibt quasi nicht so eine Antwort drauf. Also es gibt ja verschiedene. Es gibt, dass die Hippies keinen Bock hatten auf den Vietnamkrieg. Deswegen haben sie immer mehr LSD genommen und haben das halt erkannt, dass sie keinen Bock auf Gewalt haben und haben damit ein Movement gestartet, das über das ganze Land geschwappt ist und auf einmal hatte keiner mehr Bock, in den Krieg zu ziehen.
Oder zu arbeiten,
also am System teilzunehmen, kurz gesagt. Und deswegen hat die Regierung gesagt, so, das ist eine Gefahr. Dann gibt es noch die Aussagen, dass es einfach viele Leute sozusagen unbewusst und unaufgeklärt eben dann LSD und Psychedelika genommen haben und es eben zu vielen auch wirklich gefährlichen Fällen gekommen ist. Also dass viele Psychosen gekriegt haben oder aus dem Fenster gesprungen sind. Es ist zwar nicht der Standard, aber es gab schon auch Tode auf Psychedelika. Und es passiert halt, wenn Leute das nehmen, die es nicht nehmen sollten. Wenn es einfach so normal ist, es zu nehmen. Wieso? Also ich denke schon, es ist gefährlich, Psychedelika einfach so auf die Gesellschaft loszulassen. So, es ist jetzt einfach legal, jeder kann es machen. Das kann wirklich zu Gefahren führen. Das ist zum Beispiel noch eine Aussage. Und es gibt Aussagen, dass halt einfach die Regierung Psychedelika als Gefahr gesehen hat, weil zu viel... die ersten beiden fassen eigentlich alles ganz gut zusammen. Also einmal, die Regierung hat Angst, dass Psychedelika den Leuten schadet, gesundheitlich. Und B, die Regierung hat Angst, dass die Leute nicht mehr am System teilnehmen wollen. Dass
sie nicht mehr regieren können.
Ja, genau. Ja. Und ich glaube aber, es ist eine Mischung aus beiden und also es ist so komplex. Ich habe ein Paper dazu mal grob überflogen. Ich will es mal bald genau durchlesen, wo auf 20 Seiten ganz genau erklärt wird, was wirklich passiert ist und woran es wirklich liegen könnte, dass Psychedelika verboten wurden. Das hängt auch damit zusammen, das habe ich gelesen, dass es fing ja nicht mit Psychedelika an, dass Drogen als Gefahr gesehen wurden. Es fing schon in den 20er Jahren und so an, da wurde Alkohol zum Beispiel auch mal verboten. Ja. Irgendwie waren Drogen halt ein guter Sündenbock und auch ein sehr offensichtlicher. So, ne? Leute nehmen Drogen und denen geht es danach schlechter. So, und das heißt, Leute nehmen Drogen und denen geht es damit besser, wurde dann nicht mehr so arg beachtet. Und damit hatten Drogen schon diesen Sündenbock-Status und das hat natürlich auch dazu beigetragen.
Vielleicht hat die Kirche auch so ein bisschen ihren Einfluss ausgeübt, also vor einigen Jahren, kann ich mir halt gut vorstellen.
Und ja, auf irgendwelchen Ebenen, ja, es kann alles halt. So, ich glaube, es ist ganz viel, was da zusammenkommt. Es war einfach so. Und ich glaube aber, dass wir jetzt in ein ganz anderes Zeitalter kommen, weil wir haben jetzt Studien, viel bessere wissenschaftliche Methoden, um festzustellen, wie gefährlich sind Substanzen denn wirklich. Und das öffentliche Bild hat sich einfach sehr verändert. Also Cannabis ist ja fast schon okay so. Ja. Also es ist ja wirklich schon normal irgendwie, dass man auch mal Cannabis raucht. Das ist jetzt nicht mehr so, der kifft. So, das ist gar nicht mehr. Und ich glaube, so wird es bei vielen Substanzen passieren, auch bei Psychedelika jetzt als nächstes. So.
Also bist du auch dann schon im Team, dass man das legalisieren sollte?
Auf jeden Fall, ja. Man soll es legalisieren, aber nicht, wie gesagt, einfach so. Also schon mit gewissen Regulatorien und auch
Aufklärung.
Genau. Also durchdacht sollte man es legalisieren. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass man zum Beispiel nur Psychedelika nehmen darf, wenn man einen Führerschein gemacht hat, einen LSD-Führerschein oder so. Oh. Oder dass man es nur an Orten macht, die dafür ausgerichtet sind, sichere und nachhaltige Erfahrungen für einzumischen. Also zum Beispiel Retreat Center oder sonstige spirituelle Zentren oder so, wie es jetzt Meditationszentren gibt, gibt es vielleicht auch irgendwann Psychedelika-Zentren.
Das wäre eine geile Welt. Ich glaube, das würde auch gerade in Deutschland den Leuten so unfassbar gut tun. Ne? Aber ja, aber ich denke auch zu den Zahlen und zu den Auswirkungen kann man vielleicht schon mal ein bisschen gucken. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Portugal oder in den Niederlanden, kann man ja zumindest auch Pilze kaufen.
Ja, das glauben die ja nicht. Also das Problem bei Drogenverboten ist, dass es extrem kontraintuitiv ist. Dass die Intuition ist eigentlich, wenn wir Drogen verbieten, dann konsumieren es weniger. Wenn wir Drogen jetzt erlauben, konsumieren es weniger. Ja. Konsumieren es mehr. Und das stimmt nicht. Also das ist so, wie kann das nicht stimmen? Und so ist aber, ich verstehe voll, warum viele Menschen so denken. Ja. Also es ist wirklich die Intuition des Menschen, so zu denken. Das ist die Intuition aus dem, was uns beigebracht wurde in unserem Leben. Aber es ist tatsächlich nicht so, dass auf einmal alle wie wild Drogen konsumieren.
Das ist halt aber nicht. Ja. Das wäre so witzig. LSD ist legal, auf einmal rennen alle Rentner in den nächsten Shop und ballern sich komplett aus dem Leben und legen dann überall nur noch rum. Das würde ich schon irgendwie auffallen.
Es wird bestimmt teilweise passieren, aber ich glaube, ein Großteil wird eher positive Auswirkungen haben.
Ja, ich glaube auch. Und ja, da könnte man jetzt natürlich noch 1000 Gründe aufführen, warum es sinnvoller wäre, weil man zum Beispiel dann auch das nehmen kann, was man will und nicht irgendeinen Scheiß halt von irgendwelchen dubiosen Typen kaufen muss, die einen vielleicht auch abstechen, wenn man nicht genug bezahlt oder so, keine Ahnung. Das ist mir jetzt auch noch nicht passiert, ich bin ja noch da. Aber ja. Genau. Ja, dann vielleicht so ein bisschen auch zum Abschluss des Gesprächs, was erwartet uns denn vielleicht noch in Zukunft von Set und Setting? Habt ihr noch irgendwelche geilen Projekte, wo du uns schon mal abholen kannst?
Also eins ist, das möchte ich jetzt aber noch nicht bestätigt, weil es ist noch nicht ganz sicher, aber ich bin dabei, ein Buch zu schreiben. Ich will es noch nicht final bestätigen. Also das Es könnte passieren, dass es innerhalb des nächsten Jahres kommt. Es könnte passieren, dass es aber noch länger dauert. Das ist auf jeden Fall was, wo ich gerade dran arbeite, weil ich glaube, damit erreicht man auch noch viel mehr Menschen, auch auf eine tiefere Weise, als jetzt einfach durch unsere YouTube-Videos oder durch unsere Podcasts. Mhm. Und ansonsten bin ich eigentlich hauptsächlich fokussiert auf unser Retreat. Also wir haben ja unsere Retreats in den Niederlanden und da möchte ich einfach die Anlaufstelle für Menschen bieten, die sagen, hey, ich möchte so eine Erfahrung machen, möchte aber wirklich professionell und sicher machen und es soll mir letztendlich auch was bringen. Ja. So das die bestmögliche Erfahrung. Ja, das kann man von uns, glaube ich, hauptsächlich erwarten. Und natürlich unsere Vision an sich, einfach Informationen zur Verfügung stellen, wie kann ich mit Psychedelika mein Leben verbessern? Es gibt so viele Möglichkeiten und so viele Tricks und Kniffe und so viele Sachen, auf die man aufpassen sollte. Einfach mal bei uns auf YouTube vorbeischauen. Da gibt's den besten Content.
Ja, das ist auf jeden Fall, das sei jedem empfohlen. Aber jetzt, wo du das mit dem Buch gesagt hast, habe ich noch eine Frage dazu. Mhm. Und zwar, ich weiß noch nicht, ob du darüber reden kannst, aber wie ungefähr stellst du dir das vor, das zu schreiben? Weil ich habe zum Beispiel mal in der Corona-Krise auch so ein ganz kleines Buch geschrieben. Das ging um die 7 hermetischen Gesetze und wie ich halt glaube, dass wir mit diesen Gesetzen oder wenn man die im Alltag anwendet, halt aus der Spaltung oder aus dem Hass, den man gegenüber anderen entwickelt, halt easy rauskommen kann. Und gerade für die, die dann halt so ein bisschen separiert wurden von der Gesellschaft, da eine Möglichkeit haben, irgendwie proaktiv und mit Liebe und ohne Hass auf Leute halt zuzugehen. Und dann habe ich festgestellt, dass die Leute, denen ich das gegeben habe, oder natürlich nicht alle, aber glaube ich für manche, die Weisheit, die in diesen Sätzen drin steckt, nicht erkennen können, weil es viel zu einfach gesagt wurde. Also wie als würde man so einen Vorhang wegnehmen und dann ist das da. Aha. Aber dass es halt nicht so verstanden wurde, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, wie wenn man es mal selber irgendwie durchlebt hat. Deswegen jetzt meine Frage, Wie versuchst du das zu transportieren für mein nächstes Buch auch, damit ich ja schon mal ein bisschen weiß?
Also ich versuche mich halt in den Leser rein zu versetzen und schaue, wo er oder sie gerade steht und versuche dann verschiedene Stationen abzuarbeiten, damit die Person sich immer weiter einem gewissen Thema öffnet. Also ich persönlich mache so, das habe ich jetzt nirgends geklaut oder so, sondern so fühlt sich für mich intuitiv an. Ich versuche Leute erstmal neugierig zu machen, mit meiner eigenen Geschichte zeigen, was möglich ist. Dann versuche ich, ihren Verstand zu bedienen, ihnen zu zeigen, Psychedelika sind nicht gefährlich, wenn du es richtig machst. Die können so krasse Sachen machen. Und dann versuche ich, ihnen zu zeigen, warum man das überhaupt brauchen könnte. Also ihnen zu zeigen, hey, auch du hast Probleme. Schau mal genauer hin. Und ihnen dann zu zeigen, okay, wie bringe ich jetzt alles zusammen? Wie kann ich es tatsächlich machen? Wie sieht das aus, wenn Psychedelika das eigene Leben verbessern? Und dann auch wirklich noch Anleitungen geben. So kannst du es jetzt wirklich umsetzen. Also ich habe einfach so eine gewisse Struktur, wo ich versuche, mich entlang zu hangeln.
Und am Ende so Ratgeber dann.
Und am Ende ist es dann wirklich ein Ratgeber. Ja.
Geil.
Meine, ja, okay. Meine Idee. Jetzt gucken wir mal, wie es wird. Ja, also es ist natürlich ein großes Projekt.
So. Ja, ja, klar. Jetzt musst du dir hier keinen Stress machen, nur weil du das jetzt öffentlich gesagt hast.
Also Scheiße,
das
ist
natürlich schon.
Aber ein bisschen Druck braucht man ja immer. So ist immer gut.
Ja, Diamanten entstehen auch unter Druck. Ich bin auf jeden Fall gespannt und werde dein Buch dann auch käuflich erwerben. Und hier gibt es natürlich den allerfettesten Rabattcode oben drauf.
Genau.
150% Rabatt, kriegt man noch Geld dazu.
100% Rabatt.
Ja,
150 ist auch gut.
Ich kann dir auf jeden Fall nur danken für das geile Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass es hier auch noch auf Kopangan geklappt hat.
Mega geil. Ja, wir wollten es ja eigentlich online machen und jetzt hat es noch so offline
geklappt. Ja, da hat es auf jeden Fall verkackt, aber dieses Mal hat es geklappt. Ist ja auch viel besser so.
Bist du auch komplett durchgeschwitzt?
Also oh ja, ekelhaft.
Ich fühle mich richtig eklig.
Genau, also ich wünschte, ich wäre jetzt echt im kalten Deutschland, so wie ihr zu Hause, zu 99% habe ich in den Zahlen gesehen.
Ja.
Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Abonniert den Kanal und schaut auch bei Set & Setting vorbei. Holt euch ein Trip oder ein Coaching oder was auch immer.
Oder ich ein YouTube-Video erstmal.
Erstmal
ein paar YouTube-Videos. Tschüss. Und tschüss.